Hallo, meine werten Leute da draußen. Ich begrüße euch schon wieder zu einem neuen Podcast. Oh mein Gott, es ist passiert. Der neue Podcast ist bereits da und damit sind wir tatsächlich wieder aktuell. Ich glaube, die Folge selber erscheint zwar jetzt nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch. Das liegt aber auch eher daran, dass ich jetzt die vergangenen Tage sehr viele Podcasts veröffentlicht habe und auch noch die nächsten Tage einige Sachen erscheinen werden. Und dann dachte ich, dann kann ich es zumindest so versuchen, dass irgendwie jeden Tag etwas erscheint, als dass die ganzen Sachen gestaffelt werden müssen. Also wir haben beispielsweise am Donnerstag kommt noch eine Episode raus, die ich vor einiger Zeit aufgenommen habe, zusammen mit Martin von Decode und Siad von Hitstop FM. Und dann am Freitag kommt auch wieder eine neue Bonus-Episode. Aber wahrscheinlich auch am Samstag, am Sonntag, am Montag, da werden Inhalte geballert, denn die kommenden Tage, ich kann es noch momentan nicht genau sagen, weil ich auch zwischendurch die Zeit brauche, um das alles richtig einzustellen und sicherzugehen, dass es dann funktioniert, ist der Soft Relaunch, nennen wir das jetzt einfach mal, der Patreon und der Steady-Kampagne, weil der wirklich richtige offizielle Relaunch, wo ich das dann auch ein bisschen größer ankündige, der folgt dann noch, sobald ich finanziell alles wieder unter Kontrolle habe und ich dann tatsächlich auch weiß, okay, das war's jetzt erstmal mit den ganzen Vorauszahlungen, das war's jetzt erstmal mit den ganzen Rechnungen. Das Einzige, was noch kommt, sind jetzt die Zurückzahlungen. Aber dann kann ich nämlich auch endlich das Artwork, was ich die ganze Zeit dafür haben wollte, commissionen und dann das auch mit ein paar anderen Sachen noch zusammen ankündigen, groß. Aber jetzt schon mal dieser Soft Relaunch, damit dann Leute, die vielleicht die ganze Zeit darauf gewartet haben, auch sagen, okay, jetzt in den neuen Tiers, da hole ich mir jetzt ein Abo, da hole ich mir jetzt vor allem vielleicht das Jahresabo, das würde mich dann extrem freuen, weil alle Abos, die auf Steady und auf Patreon jetzt noch bis zum 30. Juni einschließlich abgeschlossen werden und dann eben auch bezahlt werden, das Geld bekomme ich dann tatsächlich Anfang Juli und das hilft dann extremst dabei, die Kosten von dem Finanzamt zu decken. Da auch nochmal ein Update, jetzt wo die vorher aufgenommenen Inhalte durch sind und ich da auch noch ein paar Sachen gemacht habe. Die komplette Buchhaltung für 2025 ist von meiner Seite jetzt aus durch. Ich warte da gerade, dass das von meiner Besteuerberatung fertig gemacht wird und dann kriege ich von denen da auch nochmal die Informationen, dann werden die Sachen ans Finanzamt weitergeleitet, damit wir dann die Vorauszahlungen richtig tätigen können, ne? Damit jetzt nicht einfach nur alles geschätzt wird und dann ich auf einmal diese 10.000 bezahlen muss. Nein, dann kriege ich den tatsächlichen Wert, den ich dann als Vorauszahlung leisten muss, aber das ist trotzdem eine gesamte Menge, weil dann eben auch noch Sachen von 24 dabei sind und dann aber auch schon Sachen von 26 dabei sind und das ist eine absolute Katastrophe, plus dann eben auch noch Sachen durch das Versäumnis, dass ich da definitiv einen Teil der, ja, wie soll man mal sagen, der Mahnung in dem Fall noch mitbezahlen muss, plus eben auch noch die Vorauszahlung für die Einkommenssteuer von 24. Also, und ich habe auch immer noch ein bisschen Sorge, obwohl das bei 25 noch nicht der Fall sein sollte, ich habe da ein bisschen Sorge, dass das irgendwie auch noch kommt, aber das, was am 15.07., das ist halt so dieser Todestag, das, was da abgebucht werden soll, den Betrag, den bekomme ich noch genannt, aber es werden mindestens so 2.500 sein und wahrscheinlich wird es eher so auf die 3.000 bis 4.000 zusteuern. Und das ist eben noch das ganze Geld, was ich jetzt die kommenden Wochen irgendwie aufbringen muss. Die gesamten Kosten, was die Buchhaltung und alles betrifft, das habe ich jetzt noch gerade so gedeckelt bekommen. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich zum ersten alles an Miete und sonstigen Versicherungskram und sowas, was da abgebucht wird, dass das eben auch noch gedeckelt ist. Also falls Leute beispielsweise sagen, hey, ich wollte jetzt kein Abo abschließen, aber dir vielleicht einfach nur so ein bisschen als Dankeschön, keine Ahnung, 5, 6 Euro oder so als Spende rüberreichen, dann wäre das jetzt tatsächlich der beste Zeitpunkt, das schon mal zu machen. Entweder auf dem Ko-fi könnt ihr das machen oder PayPal oder auf meinen Twitch gehen, da ist auch ein Spendenlink und das kommt dann alles sofort auf das PayPal-Konto, dann kann ich das eben auf mein tatsächliches Bankkonto dann eben schnell rüberweisen. Da muss ich jetzt gerade noch gucken, weil eine von den Zahlungen der Aufträge davon abhängig ist. Wenn ich das ganze Geld rübergewiesen bekomme, was so knapp 500 Euro sind, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem. So, ich muss tatsächlich nochmal alles so ein bisschen durchrechnen. Aber dann sollte das zumindest funktionieren. Und dann kriege ich eben die ganzen Auszahlungen Anfang des Jahres von eben Steady, von eben Patreon. Ich lasse mir nochmal die letzten 2 Monate von Holy eben auszahlen. Und das sind, wie gesagt, habe ich ja schon mal, bin ich ja darauf eingegangen, das sind so die 3 Zahlungen, die ich noch bekomme. Entschuldigung, die Inkrim, die 300 Euro, die mir Benny da, also die ich mir quasi so als Gehalt auszahlen lasse von Benny, die kommen dann auch noch. Und dann werden wir mal sehen, wie viel das dann tatsächlich ist. Da werden noch die 500 abgezogen, die ich halt noch Siad zahlen werde fürs Editing von diesem Monat. Und dann, wenn ich den kompletten Betrag weiß, den ich eben zahlen muss, dann wird das Ganze gegengerechnet und alles, was übrig bleibt, das muss dann in irgendeiner Form noch die nächsten 2 Wochen danach durch Livestreams dann reingeholt werden. Weil wahrscheinlich das Twitch-Geld nicht rechtzeitig da sein wird von dem 15. Das kommt immer so um den Dreh und dann muss das ja von PayPal noch auf das normale Konto überwiesen werden, weil Twitch immer noch keine Gutschrift auf die direkten Bankkonten macht. Ich glaube, das wird jetzt gerade erst geändert. Ne? Auch da kann ich mich nicht zu 100% verlassen, dass es bis zu dem Zeitpunkt funktioniert. Das heißt, die restlichen Sachen werde ich dann in Livestreams die ersten 2 Wochen versuchen dann zu bekommen. Das Gleiche, falls ihr irgendwie sagt, hey, ich hätte schon überlegt, eine Commission oder so zu holen, das könnt ihr auch gerne machen, auch jetzt. Seid euch nur bewusst, dass die Sachen frühestens Ende des Jahres kommen werden. Also gerade wenn es größere Sachen sind, wie zum Beispiel so ein Zweit- oder Hauptkanal-Video, weil ich habe da noch vorige Sachen, über die ich, um die ich mich jetzt eigentlich im Juni, Ende und Juli kümmern wollte und dann kam die ganze Scheiße dazwischen. Das heißt, das werde ich, nachdem dieser Kack durch ist, dann aufgreifen und einfach nur damit Leute Bescheid wissen, dass wenn ihr jetzt irgendwelche Commissions tätigt, so Reactions oder in Stream-Sachen spielen, ja, die werden dann wahrscheinlich so im August oder so dran sein, beziehungsweise dadurch, dass ich jetzt sehr intensiv im Juli streamen werde, kann es sein, dass ich alles davon schaffe, wirklich durchzuarbeiten. Keine Ahnung, das muss ich noch gucken, auch wie ich eben die Inhalte da staffel. Aber zumindest die Zweit- und Hauptkanalinhalte, falls ihr da was commissionen wollt, stellt euch darauf rein, frühestens Ende des Jahres, vielleicht sogar erst Anfang nächsten Jahres. Einfach weil auch noch anderer Kram da natürlich wieder dazwischen kommt und sonstige Sachen. Ich will da einfach nur wirklich so upfront sein an der Stelle. Und es ist aber auch eine der Möglichkeiten, weil wie gesagt, das Geld wird davon dann auch direkt überwiesen, falls euch das lieber ist, als jetzt direkt irgendwas zu geben an der Stelle. So, ihr wollt dafür den Benefit dann noch irgendwie haben, ne? Sei es jetzt die Inhalte bei Patreon oder bei Steady und dann eben irgendwas, was ich dann produziere. Das ist auch komplett fair, ne? Ich werde das da würde ich niemand irgendwie so, oh, nee, wenn ich schon Geld gebe, dann möchte ich irgendwie was dafür bekommen. Das ist okay. So, dafür biete ich die Sachen auch an. Nur ich will jetzt gerade nochmal explizit darauf hinweisen, dass wenn ihr das dann machen solltet, dann bin ich auch mega dankbar dafür. Rechnet einfach mal damit, dass sie erst nächstes Jahr kommen. So, ich glaube, das ist das Beste. Dann werden keine Parteien großartig enttäuscht sein oder so. Aber das ist jetzt erstmal wichtiger, die ganze Kohle ranzuholen. Und erneut, so, ich weiß noch nicht, was dann danach, ne, ob die noch mehr anfragen für 26, das kann tatsächlich sein. Das weiß ich momentan noch nicht. Deswegen auch da ist es dann, selbst wenn wir das ganze Geld in den ersten 2 Wochen dann aufholen sollten, gut, noch ein bisschen Puffer zu holen. Weil da kommen einfach auch noch ein paar Sachen dazu, ne, genau wie die generelle Steuererklärung muss ja auch dann noch gemacht werden dafür. Und danach kriege ich ja erst meine Rückzahlungen, weil gerade für 25 habe ich halt so viel Geld für da schon eben Steuerkram ausgegeben und dann eben auch, was die Arbeit betrifft. Ich habe den neuen Rechner gekauft. Ich habe mir, weil ich Sorge hatte, den dann gar nicht mehr zu bekommen, den RetroTink eben letztes Jahr geholt. Also als ich jetzt auch die ganzen Belege gesammelt habe, das war wirklich nochmal so insane zu sehen, wie viel für Betriebsausgaben da drin waren in dem Jahr und dementsprechend einfach so mal grob überschlagen mit allem, was ich sollte definitiv noch Sachen zurückbekommen, auch von den Dingen, die ich ja schon im Voraus gezahlt habe. Aber das werden wir dann erst sehen, wenn der ganze Kram durch ist. Ne? Das heißt, jetzt erstmal upfront alles bezahlen, alles machen und das kommt jetzt leider sehr auf einen Schlag. Und dann will ich eben auch gucken, dass wir da 2026 halt so früh es geht, sobald ich mir dann wieder ein bisschen Geld aufgebaut habe, dass ich dann sofort anfange, okay, Leute, wir machen jetzt sofort die komplette Buchhaltung durch und dann Anfang des Jahres sofort alles parat legen, dass ich dann auch die Einkommenssteuer dann schon, ne, also dass ich dann ab nächstem Jahr, dass sowas nicht mehr vorkommt, beziehungsweise wenn dann irgendwelche krassen Vorauszahlungen kommen sollten oder so ein Scheiß, dass ich da möglichst schon drauf hingearbeitet habe. So, das ist jetzt eine scheiß Situation, wie gesagt, auch durch die ganzen Arztrechnungen und sowas. Ich habe die auch einfach alle mal eingereicht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas machen kann, aber ich habe sie einfach mal alle eingereicht. Auch aus letztem Jahr sind ja ein paar Sachen da angefallen. Müssen wir einfach mal gucken, ne? Mehr als die Sachen einreichen kann ich an der Stelle nicht machen, aber das ist der momentane Stand. Ich habe jetzt noch kein Datum für den Relaunch. Ich werde nochmal schnell, auch damit das alle Leute hier mitbekommen, einen kleinen Update-Podcast veröffentlichen für alle, wo ich das nochmal genau erkläre. Und ab dem Zeitpunkt ist das dann auf jeden Fall auch verfügbar. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht zwischendurch gucken, okay, hat sich bei Patreon, hat sich bei Steady schon irgendwas verändert. Aber rechnet einfach mal damit, dass das so am Donnerstag oder Freitag dann kommt. Und dann werde ich das auch nochmal übers Wochenende und sowas alles dann pushen in Inhalten und hoffentlich dann einen so einen ähnlichen Effekt haben wie auch Ende letzten Jahres, wo ich gerade so die Jahresabos beworben habe. Und das könnte, also theoretisch, wenn es wirklich gut läuft, könnte alleine das und so ein paar Kofi-Sachen schon dafür sorgen, dass wir über den Betrag drüber sind und dann nur noch ein bisschen über die Streams dann reingeholt werden muss. Das wäre insane. Aber schauen wir einfach mal, es kommt dann peu à peu, Stück für Stück. Und wie gesagt, im allerschlimmsten Fall, im Notfall, gucke ich, dass ich in irgendeiner Form das Geld geliehen bekomme, das noch, was ich brauche, und dann das dann über die kommenden Monate abbezahle. Aber dann wird das eben auch noch so einen Fokus im Hintergrund haben, weil ich es nicht mag, dann noch Ewigkeiten irgendwelche Schulden mit mir rumzutragen an der Stelle. Das nur mal so für die Einleitung, für ein kurzes Update, was die ganze Situation ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal dazu über, ein Update zu geben für die ganzen Inhalte, die rausgekommen sind, seitdem ich das letzte Mal Inhalte besprochen habe. Wie gesagt, das war, den letzten Podcast habe ich nebenbei aufgenommen und dann dachte ich, komm, ich warte jetzt einfach mal mit dem Update. Das heißt, jetzt einmal alles rübergegangen, was in der letzten Zeit veröffentlicht wurde, vor allem die ganzen Inhalte auf dem Zweitkanal. So, ich hatte die Besprechung der State of Play. Ich habe über diese ganzen Anti-Woke-Spinner und misogynen Arschlöcher gesprochen, die sich bei God of War Laufey aufgeregt haben. Und ja, es sind nicht alle Leute, die das Spiel jetzt nicht mögen, irgendwelche misogynen Arschlöcher. Ich habe auch in dem Video gesagt, ich rede explizit von Leuten, die so eine Kacke, ne, die dann, keine Ahnung, was ich gesehen habe von irgendwelchen AI-Edits, wo sie dann wo der Cube dann irgendwie eine Waschmaschine oder so ist. So, sorry, das ist einfach sexistische Kackscheiße und sowas. Das heißt, das Video habe ich gemacht. Ich habe ein Video über die Onimusha-Demo gemacht, Onimusha Way of the Sword, was dieses Jahr rauskommt, die ich so ein bisschen fand. Ich habe über die Ankündigung von Resident Evil Code Veronica, dem Remake, also Resident Evil Veronica, gesprochen, dem ich sehr positiv gegenüberstehe. Vor allem mittlerweile wissen wir, dass auch diese Intro-Sequenz so im Spiel nicht vorhanden sein wird. Das haben die explizit für dieses Event gemacht. Da bin ich sehr dankbar für. Ich wünschte, die Teams der Hauptreihe könnten davon mal irgendwas lernen. Ich habe eine Zusammenfassung und Eindrücke von dem Summer Game Fest gemacht und da auch nochmal explizit über Crazy Taxi gesprochen, das Neue, was gezeigt wurde, und wie das eben leider auch sehr viel da AI-Kram benutzt. Ich habe nochmal über das Halo Remake gesprochen und warum das für mich weiter seelenlos aussieht. Dann begann die komplette Xbox-Scheiße oder beziehungsweise erstmal nur die Showcase, über die ich gesprochen habe. Und dann später kam der ganze Kram, ne, mit Xbox ist am Brennen, dass wir die Info hatten, oh, Microsoft könnte vielleicht Xbox verkaufen wollen, indem sie das zuerst als Tochterfirma etablieren, um das leichter zu managen und dann eben theoretisch so auch eine Möglichkeit bieten, falls in der Zukunft das jemand dann ihn abkaufen möchte. Die Intention, dass Ninja Theory, Double Fine und eben noch das dritte Studio, Entschuldigung, wo ich habe so oft die letzte Zeit darüber gesprochen, Compulsion Games, das war es, die South of Midnight Entwickler, dass die geschlossen werden sollen und die momentan eben am Reden, am Schauen sind, ob die sich irgendwie freikaufen können oder irgendwelche Verkäufer finden. Da war dann eben auch die Information, dass Microsoft im Vorfeld zu der Showcase schon wusste, dass sie Ninja Theory schließen wollen und haben diesen Trailer nur produzieren und da zeigen lassen für potenzielle Käufer von diesem Studio. Ich habe auch noch über das wahre Problem von Xbox gesprochen, wo es vor allem um die ganz großen Projekte geht und wie viel die tatsächlich kosten. Und seitdem habe ich auch noch mal in einem Jason Schreier-Video erfahren, oh, Halo Infinite, das muss so unfassbar viel gekostet haben. Und das sind ja nie die Projekte, wo nachher die kompletten Studios geschlossen werden, weil die Marke einfach immer noch zu wertvoll ist. Aber die kleineren Studios, die nur einen Bruchteil, also selbst wenn die Spiele sich nicht rentieren, und an sich waren sie ja eh dafür da, den Game Pass zu erweitern, aber sagen wir mal, das Ziel war, die Verkäufe reinzuholen, so, da kannst du 10, 20 Spiele von machen, bis du das Loch erreichst, was die da mit Halo Infinite irgendwie reingeblasen haben. Also das finde ich, sollte man sich im Kontext auch einfach mal so ein bisschen geben. Aber es sind ja noch andere Sachen passiert. Ich habe die besten Spiele im Mai erwähnt. Ich habe die neuen Spiele im Juni besprochen. Ich habe nochmal über meine Sorgen zu Kingdom Hearts 4 geredet. Ich habe über meine Sorgen, aber auch vielleicht meine Hoffnungen vom Ocarina of Time Remake gesprochen. Generell auch über die Nintendo Direct. Ich habe über das, wie ich finde, nicht so schöne Gameplay-Footage von dem Tomb Raider Remake geredet. Ich habe auch mal versucht, so einen positiven Ansatz zu wählen und gesagt, so, hey, was sind denn die tatsächlichen Dinge, die wir als Einzelpersonen machen können, um irgendwas Positives in dieser Industrie zu erreichen? Und das waren die ganzen so knapp 20 Inhalte, die ich im Juni veröffentlicht habe auf dem Zweitkanal. Ich weiß, das war ziemlich viel, aber es war auch ziemlich viel los. Bei Patreon und Steady sind 3 Bonus-Podcasts erschienen. Bei dem einen habe ich vor allem über bisschen auch so Sport gesprochen und welche Sportarten für mich momentan in Frage kommen und dass ich da eben auch wieder angefangen habe, Badminton zu spielen. Ich habe über The Amazing Digital Circus gesprochen. Das ist vor allem für Leute, die die Serie nicht kennen, noch nicht gesehen haben. Als jemand, der da erst kürzlich rein gedrückt wurde, aber dann sogar die letzten beiden Episoden im Kino gesehen hat, dachte ich, es wäre vielleicht mal hilfreich, anderen Leuten wie mir zu helfen und das zu erklären, so was ist der tatsächliche Appeal davon und die Prämisse und alles. Das heißt, falls ihr immer mal wissen wolltet, so, worum geht's da eigentlich, so, warum sind da Leute so von besessen, was sind so die Hintergründe und sowas, ne? Ich habe gehört, das Fandom soll irgendwie komisch sein und die Macherin davon hat keinen Bock mehr drauf, was hat das damit alles auf sich, das erkläre ich in dieser Bonus-Episode. Und dann habe ich bei dem Anfertigen von all meinem Steuerkram übers Wochenende nochmal so 30 Stunden Zeit gehabt und dann habe ich nebenbei gedacht, hey, schaue ich doch noch einmal die Psychodyssey, die Psychonauts 2 Dokumentation, die über 7 Jahre erstellt wurde, in so 32, mittlerweile 33 Episoden, ist ja auch frei verfügbar, wirklich riesiges Ding. Und wegen der ganzen Xbox-News, wegen der News über Double Fine, habe ich mir gedacht, das wäre doch jetzt nochmal der perfekte Zeitpunkt, sich das Ganze anzusehen. Und da hatte ich dann auch so das Bedürfnis, darüber zu sprechen, so über diese Dokumentation und was ich da für mich eben so rausgezogen habe. Bei Ink Ribbon gab es natürlich auch noch einige Inhalte, die veröffentlicht wurde. Unsere Episode zu Resident Evil Outbreak File 2, die ist jetzt im freien Feed verfügbar. Gleichzeitig ist aber auch unsere Episode zu Resident Evil 4 erschienen, die jetzt erstmal Steady-exklusiv ist und die ist knapp 5 Stunden lang. Also das ist wirklich der längste Podcast, den wir jemals zu einem Spiel gemacht haben. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir das aufnehmen konnten, bevor die Temperaturen irgendwie an die 40er gekratzt haben. Aber das ist eine absolut fantastische Episode. Also da finde ich auch, lohnt es sich, da mal auf den Steady zu gehen. Wir haben ja auch bei Inkribben einige exklusive Inhalte. Manche davon, wie die Resident Evil Retrospektive, die werden peu à peu freigeschaltet. Andere bleiben für immer hinter der Bezahlschranke. Zum Beispiel auch unsere Besprechung von dem Horrorfilm Longlegs, die da vor ein, zwei Wochen rausgekommen ist. Wir haben auch bei der nicht E3 uns einige Horrorspiele rausgesucht und die zusammen besprochen. Das ist im freien Feed verfügbar. Genau wie auch unser Erklärversuch, was Resident Evil überhaupt ist, was es, also Resident Evil 4 überhaupt ist, was das besonders macht aus der Perspektive verschiedener Leute. Da hatte Benny nämlich wieder Interviews geführt. Das haben wir damals auch bei Silent Hill 2 gemacht im Vorfeld zum Remake. Und da dann eben auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, so beispielsweise Ziad von Hitstop oder auch Geraldine von The Pod. Da sind sehr viele Leute dabei, auch wieder, ne, wer Inkribben hört, kennt einige der Stimmen, die da vorkommen. Aber das war wieder ein sehr cooles Projekt, was Benny auch wirklich, ich habe da nur einen Kontakt weitergeleitet und Benny hat das restliche Ding gemacht. Und dann habe ich mich im Anschluss, nachdem ich mir die Antworten angehört habe, mit ihm eben den Podcast dazu aufgenommen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, aber ja, großartiges Ding. Und bei The Pod war ich auch nochmal wieder da, um dieses Mal über das Gothic Remake zu sprechen. Als jemand, der jetzt nicht die große Erfahrung mit dem Original hat, dachte ich, es ist doch ganz interessant, wenn daneben zwei Experten auch noch jemand sitzt, der das zum allerersten Mal gespielt hat. Und ja, auch wenn ich mich dort wieder über die Optik des Ganzen beschwere, habe ich tatsächlich sehr viele positive Dinge zu erwähnen. Natürlich das meiste bezogen auf das originale Spiel, aber auch Änderungen, die im Remake vorgenommen wurden. Also hört euch das doch gerne an. Und jetzt noch eine kurze Info, was euch in der heutigen Episode erwartet. Bei den neuen Spielen rede ich endlich über Tetris, The Grandmaster 4, Absolute Eye. Für alle Leute, die im Supporter-Bereich sind, auf Patreon oder auf Steady, da jetzt auch schon mal gerne vorbeigehen, wenn ihr das machen wollt. Oder ihr könnt dann, wenn der Soft-Relaunch stattgefunden hat in ein, zwei Tagen, dann könnt ihr euch diese erweiterte Episode auch nochmal anhören, könnt dann einfach auf den Timestamp gehen und das Segment dann hören, ne? Genauso wie auch bei allen alten Episoden. Da habe ich Tomb Raider Legends mir nochmal angesehen, weil ich hatte so ein bisschen Interesse, jetzt auch wegen des neuen Tomb Raider Remakes, nochmal den Anfang dieser damals neuen Ära anzusehen, ne? Wo das dann auch von Core zu Crystal Dynamics gewechselt ist. Es hat zwar auch Toby Gard nochmal an dem Spiel mitgearbeitet und ich fand das ganz interessant, weil das gab ja dann drei Spiele, Legends Anniversary und eben Underworld, bevor sie das dann wieder rebootet haben, komplett mit der modernen Trilogie, die ja an sich jetzt fortgeführt wird mit diesem Remake, bevor es dann aber auch wieder das neue Spiel, scheißegal, keine Ahnung, aber ich fand es nochmal interessant, Tomb Raider Legends zu spielen, also falls ihr euch das anhören wollt, dann gerne im Supporter-Bereich, dann erhaltet ihr nämlich immer automatisch in dem Supporter-Feed die erweiterten Episoden von diesem Podcast, dann könnt ihr die freie Variante direkt aus eurer Podcast-App dann eben rausschmeißen, das geht zum Beispiel auch über Spotify, also gar kein Problem, ich weiß ja, die meisten von euch nutzen das. Bei den News ein paar neue Dinge, die passiert sind. Ich wollte kurz über Unreal Engine 6 Ankündigung und dieses AI-Debakel davon sprechen. Es gibt einen neuen Epic Store, der jetzt auch angekündigt wurde. Sony hat ebenfalls gesagt, hey, für uns ist AI ziemlich wichtig. Das ziehen wir jetzt auch in die komplette Entwicklung mit rein. Und es gab ein bisschen Chaos bei Halo auf PlayStation. Und da wollte ich mal kurz drüber reden. Und das Thema, ich dachte mir, ja, wir hatten gerade erst die Ankündigung vom Preis. Das hätte ich in den News packen können, aber ich finde, das ist so das Thema der Woche. Deswegen habe ich da mal gesagt, komm, dann lass uns über die Steam Machine reden, lass uns über den Preis davon sprechen und anschließend natürlich auch wieder ein paar eurer Fragen beantworten und dann die Nennung der ganz besonderen Supporter, zu denen ihr dann vielleicht auch bald dazugehören könnt. Ist auch dann möglich. Crazy sowas, aber ja. Das soll es dann gewesen sein mit der Einleitung, mit dem langen Intro, mit den ganzen Updates. Jetzt sind wir alle auf einer Wellenlänge. Jetzt können wir alle gemeinsam zusammen viben und dann auch uns reinschwingen in Tetris, The Grandmaster 4, Absolute Eye. Ich möchte direkt vorwegnehmen, dass ich kein Tetris-Profi bin, dass ich auch, was die TGM-Serie, ne, also The Grandmaster-Serie von Arika betrifft, auch da nur dezente Erfahrungen drin habe. So, ich habe vor den offiziellen Versionen, die für Konsole rausgekommen sind, von Hamster, also von Grandmaster 1 und Grandmaster 2, keine der Titel selber gespielt, ne, weil die sind ja nie in einer offiziellen Form erschienen. Ich habe auch, als ich damals in Japan war, leider keinen der Arcade-Automaten irgendwo gesehen. Sonst hätte ich die ausprobiert und nach 5 Minuten angefangen zu weinen. Und auch, ne, ich meine, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt keinen MAME-Setup für irgendwas und auch irgendwelche Klonsachen habe ich nicht gespielt. Aber es war so eine der frühesten Erfahrungen, die ich auch auf YouTube gemacht habe, so von, ich meine, es müsste TGM 2 gewesen sein, wo jemand den Master Clear geholt hat, wo am Ende dann auch die der Credits Roll dann unsichtbar wird. Ne? Also wo du dann dir behalten merken musst, wo du die einzelnen Stücke dann eben hinsetzt in dieser hohen Geschwindigkeit. Und dann natürlich auch, als das bei GDQ damals gezeigt wurde, und dann habe ich auch die Szene so ein bisschen verfolgt und mal nachgesehen, okay, was sind denn die tatsächlichen Unterschiede zwischen den Spielen? Ich habe mittlerweile auch die japanische Version, ich meine, es gibt nur die japanische Version, aber ich wollte nur sagen, dass es halt in Japan rausgekommen ist. Das war ein Launch-Titel für die Xbox 360. Tetris The Grandmaster Ace, das habe ich mal gespielt. Das ist aber keine gute Version. Ich habe auch mittlerweile in einer Dokumentation, die kann ich generell empfehlen, also auf YouTube einfach, gebt einfach TGM oder Tetris Grandmaster Documentary ein. Dann findet ihr die. Ja, die geht 4,5 Stunden. Ja, die ist in Teilen ein bisschen zu ausführlich und könnte etwas fokussierter sein, aber sie geht sehr genau auf die Entwicklung dieser Serie ein und wie dann eben auch eine Person von Arika Mihara damals eine etwas, sagen wir mal, härtere Version von Tetris eben haben wollte und ursprünglich auch angepeilt, das Ganze auf der Konsole zu veröffentlichen. Haufenweise Probleme, was die Lizenzierung von Tetris betraf, so wirklich, das ist ein richtiger Krampf gewesen, aber Tetris the Grandmaster hat eben auch gezeigt, okay, da können wir noch mehr rausholen, also da können wir auch das Skill-Ceiling von Tetris weiter hochschrauben und in der, sagen wir mal, im grundlegenden Design, also wie die Stücke fallen und wie du sie bewegen kannst und wie lange sie auch am Boden noch irgendwie bleiben können, da können genügend Dinge angepasst werden, um eine sehr spezielle Erfahrung von Tetris zu erzeugen. Und jetzt haben wir auch ein völlig neues Spiel bekommen. Das ist tatsächlich schon letztes Jahr rausgekommen. Tetris the Grandmaster 4 Absolute Eye, was Ewigkeiten in Entwicklung war, wenn man alle Iterationen davon beachtet. Also das sollte ja schon in den 2000ern eigentlich mal rauskommen als Arcade-Spiel. Dann ist es letztes Jahr auf dem PC erschienen, hatte da wohl zum Anfang noch erhebliche Bugs. Deswegen habe ich es mir auch erstmal nicht geholt. Und jetzt mittlerweile gibt es eine Switch-Version, die so für knapp unter 30 Euro auch bei uns angeboten wird. Die habe ich mir dann sofort geholt und ich finde es absolut großartig. Also das Spiel, ja, es sieht, finde ich, nicht so schön aus wie die vorigen Titel, weil gerade auch so Grandmaster 2 hatte eine sehr oppressive Stimmung. So, du hattest sehr viele 3D-Animationen von so Maschinerie, die sich bewegt hat, so sehr viele so Zylinderköpfe im Hintergrund oder irgendwelche Bolzen, die aufeinander prallen und das zu haben, während du einfach nur so Tetris spielst, das hat so eine gewisse rohe Brutalität mitgebracht, die auch zu dem Schwierigkeitsgrad von dem Spiel gepasst hat und Absolute Eye versucht stattdessen so eine etwas tropische, chillige Erfahrung aufzubauen und auch so die Animationen, wenn die Steine dann reingelockt werden oder wenn du die Line Clears machst. Ich fand das auch so in TGM 1 einfach viel geiler, wenn du dann eine Line clearst, dass die ganzen einzelnen Würfel wie so raus explodieren aus dem Bildschirm. Ich fand das sah immer total geil aus mit diesem 3D-Effekt. So, der Aspekt, den finde ich ein bisschen schade. Ich muss auch sagen, dass ich die Musik nicht so gut finde. Die ist nicht schlecht, aber ich finde sie nicht so gut wie in den vorigen Teilen. Aber was die reine Spielbarkeit betrifft, oh mein Gott, das ist so ein Traum. Also wirklich wie so 1:1. Ich bin jetzt niemand, der so den extrem feinsten Lag irgendwie spüren kann, aber ich finde, man merkt, dass da, als ob irgendwie deine Hände mit dem Spiel selber verschmolzen wären. Das ist so eine großartige Spielbarkeit davon. Und auch die Art und Weise, wie präzise es dir erlaubt wird, wenn du, weil am Anfang, ich war wieder richtig scheiße, mittlerweile habe ich mich etwas gebessert, aber die Art und Weise, wie du trotz des hohen Tempos, durch die Art und Weise, wie das Spiel eben auch programmiert ist, es dir erlaubt, trotzdem sehr schnell so zack, zack, also das ist natürlich nicht die Geschwindigkeit, die ich kann, aber theoretisch, ne, wenn man sich auch so das Gameplay von den Leuten ansieht, dann von den Pros, dann ist es wirklich so zack, 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 kannst du alles setzen, weil du eben schon bevor das einzelne Stück anfängt runterzufallen, du eben auch schon die Richtung im Vorfeld direkt mit dem Tempo beeinflussen kannst, wenn du den Stick eben in die Richtung hältst, dass du auch schon rechtzeitig die Taste drücken kannst, um die Rotation dann eben anzupassen und zu ändern, dass die Art und Weise, wie du die Pieces noch auf den Nachkontakt so ein bisschen herumsliden lassen kannst, und auch das sieht man, und dann ändert sich das auch ein bisschen farblich, wenn sie dann eingelockt werden, sozusagen. Und alleine das sorgt so dafür, dass du in einer so hohen Geschwindigkeit, also selbst ich, der das nicht wirklich vernünftig hinbekommt, aber auch ich merke, dass ich hier wesentlich schneller, wesentlich besser die Sachen platzieren kann, als das in anderen Tetris-Versionen der Fall ist. Weil, also ich muss sagen, dass selbst sowas wie Tetris Effect spielt sich herausragend, aber The Grandmaster, auch als ich 1 und 2 nachgeholt habe, da habe ich tatsächlich gemerkt, dass du hast zwar eine sehr hohe Gravitation, also gerade auf der höchsten Geschwindigkeit, so dass die Stücke wirklich so zack, 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 und du hast das Gefühl, dass die in Lichtgeschwindigkeit auf dem Haufen unter dir, dem Turm, ankommen. Und trotzdem kannst du sie präzise verteilen, und trotzdem hast du noch diesen kurzen Moment, wo du sie am Boden oder beim Kontakt so ein bisschen hin und her bewegen und dann eben auch noch drehen kannst. Aber auch das nur zu einem gewissen Maß. Und auch da muss man lernen und verstehen, okay, wie kann ich dir dann bei höherer Geschwindigkeit überhaupt noch platzieren? Wie darf ich überhaupt den Turm stacken, sodass ich dann mit gewissen Konfigurationen noch über irgendeine Hürde drüber komme und kann den Stein da reinlegen? Also die Art und Weise, muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr gut. TGM4 hat jetzt auch mehrere Modi, aber sie sind auch hauptsächlich, das ist ein Spiel, was auf die Hardcore-Crowd ausgelegt ist. Das heißt, die meisten Modi sind etwas, das mir komplett alles zerfetzt. Und das finde ich geil, ne, weil dafür ist das Spiel eben auch ausgerichtet, dass du jetzt beispielsweise einen Modus hast, der direkt, also zumindest so wie ich das verstehe und wie es sich anfühlt, in der höchsten Geschwindigkeit startet, dass du dann gar nicht erst mehr eine Anfangsphase hast, wo du selber noch das Tempo bestimmen musst, ne, wo du selber die Steine schneller legen musst, als sie eigentlich runterkommen. Und jetzt kannst du dann direkt auf dem höchsten Tempo anfangen und dann einfach zack, 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 die ganze Zeit da durchballern. Du hast auch einen leichten Modus, der hier Normal heißt, obwohl er wirklich leicht ist. Und wenn ich so einen Kritikpunkt an diesen Modi habe, dann, dass es weniger gibt, um sich Stück für Stück hochzuarbeiten. So, das war meine Erfahrung bisher. Weil Normal ist halt wirklich viel zu fucking einfach. Und selbst wenn du dann in Modi reingehst, die das nächst einfachere sind, auch da habe ich das Gefühl, die werden sehr schnell, sehr hart. Und an sich ist das auch in Ordnung. Und wie gesagt, ich finde es super, dass du eben dieses extrem hohe Skill-Ceiling hast. Aber ich denke, vielleicht könnte man so einen Zwischenschritt, weil es fühlt sich an wie, oh, wir möchten auch neue Leute reinholen, aber es fehlt so ein bisschen das Verständnis, wie das Onboarding besser funktionieren kann. Wenn ich mir vor allem Luminous von letztem Jahr ansehe, Luminous Arise, was die auch dafür einen richtig guten, ich will nicht sagen Tutorial, aber so Challenge-Learn-Modus eingebaut haben, wo du wirklich die Feinheiten von Luminous lernst, von diesem ganzen System, und du brauchst tatsächlich keine externen Sachen, um dich da gut hochzuarbeiten. Und ich finde, das ist bei TGM dann immer noch der Fall. Also wenn du vor allem schneller dann besser werden möchtest, dann lohnt es sich auch da, ein paar Videos anderer Leute anzusehen. Und ich finde, da hätte man vielleicht so gerade bezogen auf die Steuerung und wie das alles funktioniert und was die Feinheiten davon sind. Weil es gibt so einen Practice-Mode, aber den finde ich halt sehr halbherzig gemacht. Und am Anfang habe ich auch gar nicht so richtig gecheckt, wie das da funktioniert und was das irgendwie sein soll. Und gerade das eben mit Luminous Arise zu vergleichen und dann so, oh mein Gott, das sind die ganzen, da habe ich ja letztes Jahr auch drüber gesprochen, als das Spiel rauskam hier im Podcast, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, das ist genau der ganze Kram, den ich mir damals in irgendwelchen Game-FAQs angelesen habe, als ich nochmal eine PSP gekauft, so Anfang der 2010er nochmal eine PSP gekauft mit Luminous 1 und 2 und dann versucht halt darin deutlich besser zu werden. Und die ganzen Techniken, ne, die ganze Advanced Shit, der mir dabei gebracht wurde, das ist genau so, als hätten sie irgend so einen Typen von GameFAQ geholt und das dann diesen Modus machen lassen. Also das finde ich so geil. Und wenn sowas noch in einem TGM oder so drin wäre, aber ich meine, du merkst es, dass es eben sehr bare bones auch in dem Aufbau und alles ist. Und da ist es nun mal wichtiger, dass das Spiel sein höchstes Ziel erreicht. Und das ist es eben für die Hardcore-Crowd, die beste Erfahrung zu bieten. Und ich glaube, da haben sie es auf jeden Fall geschafft. Das kann ich jetzt auch nicht so bewerten. Da muss ich mir dann von anderen Leuten anhören, die da überhaupt in der Lage sind, das Ganze zu spielen. Und dann hier wieder auch zu versuchen, die höchsten Ränge freizuschalten. Für mich ist es wirklich eher dieses so langsam darin besser werden. Ich wünschte ehrlich gesagt, wir hätten auch eine so perfekte Version von Tetris Grandmaster 1, weil da einfach nur ans Ende zu kommen, ne, also Level 999 zu erreichen, das finde ich, glaube ich, da eine einfachere Lernkurve noch als bei den späteren Teilen. Und ich glaube, das ist so ein besserer Einstieg. So, ich bin jetzt mal zwischen den Versionen ein bisschen hin und her gesprungen. Und wenn ich das auf der Switch da, weil es ist nicht so ganz perfekt, wie das aufgebaut ist. Ich muss mal gucken, es gibt, glaube ich, eine vernünftige Mister-Version von Tetris the Grandmaster, dass ich das darauf dann eben spielen kann. Aber Teil 4 ist wirklich so etwas, was ich momentan nebenbei so als Pause immer spiele. Wo ich dann so normalerweise Picross irgendwie raushole. Also klar, wenn ich abends im Bett liege und einfach nur müde einschlafen will, dann ist Tetris the Grandmaster das Falsche, um das zu spielen. Vor allem, wenn ich irgendwie leise sein möchte. Aber so für zwischendurch, wenn ich hier am Schreibtisch sitze und ich brauche einfach mal kurz eine Pause, das Ding da kurz einzuwerfen und dann zu spielen für so ein, zwei Runden, ist ehrlich gesagt eine richtig geile Erfahrung. Und ich merke, wie ich zumindest so ganz langsam, also ich bin immer noch scheiße, gerade verglichen damit, was du aus den Spielen rausholen kannst. Und ich muss auf jeden Fall mal auch so, ich wollte gerade sagen, so Theorie lernen, aber die Art und Weise, wie du eben auch besser dann die Türme bauen kannst, was so Situation, wie du mit gewissen Situationen besser umgehen kannst, wie du dich da eben rausbauen kannst, so die Matrix hat sich mir noch, ne, das dritte Auge hat sich noch nicht geöffnet und vor allem eben auch die Rotation in beide Seiten besser zu lernen, weil ich meistens immer so in eine Seite rotiere und das gerade bei der hohen Geschwindigkeit einfach schlicht nicht mehr funktioniert. So, da kriegst du manchmal wirklich nur ein oder maximal zwei Rotationen hin. Und die dritte, die du ja auf der anderen Taste dann in die andere Richtung sofort hättest nach einmal drücken, das kriegst du nicht mehr hin. Also da ist es auf jeden Fall so, dass ich mich ein bisschen mehr mal aktiv damit auseinandersetzen muss, um eben das Muscle Memory dafür aufzubauen. Aber ansonsten ist das wirklich so das perfekte Spiel, finde ich, für zwischendurch. Aber man muss eben an dieser wirklich reinen Tetris-Erfahrung gefallen haben. Da gibt's keine großartigen Kampagnen, Story-Challenge-Modi oder sowas. Das ist jetzt nicht aufgebaut wie Tetris-Effekt in der Hinsicht. Und auch die Hintergründe bleiben in dem Design, was man von Anfang an sieht. So, das ist wirklich, dich interessiert die ganz klassische Grandmaster-Erfahrung. Dann hast du halt noch so ein paar unterschiedliche Modi, aber auch die verändern ja jetzt nicht die Spielstruktur an dem Titel. So, das muss man eben schon wissen. Aber wenn man das haben möchte und generell so Fan von Tetris ist, dann kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Wäre cool, wenn das auch noch auf andere Plattformen kommt, aber momentan dann weiterhin nur auf dem PC und eben jetzt der Nintendo Switch. Nachrichten, das sind die Richten, nach denen man sich nachen kann. I don't know, weiß ich nicht. Fangt damit an, was ihr wollt. Macht einen Sound-Edit draus. Ich bin bereit für die Speckcast-YouTube-Poop-Edits. Komm Leute, Herausforderung an der Stelle. Das sollte doch bei meiner stimmlichen Darbietung von irgendwelchen Sachen zwischendurch, wo ich glaube, ich sollte einfach mal alle meine Soundfiles aufbewahren, wenn ich mein Mikro teste. Weil ich kann mein Mikro nicht wie ein normaler Mensch testen. Ich kann nicht irgendwie sagen, hallo, das ist ein Test, ich rede jetzt in mein Mikrofon. Sondern jedes Mal, und das mache ich dann live im Call. Also by the way, Benny ist das schon gewohnt, wenn er dann irgendwelche so Mating-Calls hört von meiner Seite aus. Ach, der Björn testet gerade wieder seine Audio, ob das dann richtig funktioniert. Weil ich dann so da sitze und einfach nur so irgendwie ins Mikro reinschlunze, ich weiß auch nicht. Und teilweise dann versuche einfach nur mit meiner Stimme irgendeine Waveform oder so zu zeichnen. Was jetzt hier nicht so gut funktioniert, weil ich das dann nachher eh überarbeite und normalisiere. So, ich glaube nicht, dass man da noch groß den Unterschied dann hört. Aber zumindest dann zwischendurch irgendwie so, ne, Sachen da rauszuholen. Vielleicht sollte ich das euch einfach mal so ein bisschen als Spielplatz entgegenwerfen, ne? Keine Ahnung, ist jetzt momentan eh heiß. Dann sage ich einfach, war der Hitzeschlag an der Stelle. Und vielen Dank Deutschland für eure Abneigung gegenüber Klimaanlagen. Oh nein, das ist viel zu teuer. Ich muss dann 500 Millionen Euro Stromrechnungen zu bezahlen, sagen die Leute, die dann Herbst, Winter und Frühling noch die Hälfte ihrer Heizung 24 Stunden durchballern, wo ich mich dann jedes Jahr wundere, oh, warum kriege ich irgendwie eine komplette Miete zurückgezahlt, weil wir wie normale Leute irgendwie die Heizung benutzen. Wenn ich in einem Raum bin und mir wird kalt, dann mache ich kurz die Heizung an, bis mir nicht mehr kalt ist und dann mache ich die Heizung wieder aus, weil die Wärme sich noch hält. Und wenn mir dann wieder warm, wenn mir dann wieder zu kalt wird, dann mache ich nochmal die Heizung an. So, oh nein, anderes Thema. Egal. Wäre eine Sache für den Bonuscast oder so. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls, Unreal. Engine 6. Angekündigt. Weil brauchen wir jetzt wieder. Neue Konsolengeneration stand vielleicht mal bevor. Mal sehen, was da jetzt passieren wird. Und da braucht es dann auch wieder eine neue Unreal Engine. Wenn man sich gedacht hat, ach, weißt du, bevor wir jetzt die letzten Fehlerchen und Problemchen da aus dem Fünfer irgendwie ausbügeln, na, machen wir einfach weiter. Gehen wir einfach zum nächsten Ding. So, wir sind jetzt auch wie Microsoft, wir wollen so erfolgreich werden. Also, statt dass wir irgendwelche Windows-Versionen verbessern, gehen wir einfach zum nächsten über und hope for the best, ne? In dem Fall, wenn wir von den Zahlen ausgehen, willkommen, Unreal Vista. Geil! Ich warte schon mal bis Unreal 7, dass es wieder funktioniert. Und dann bin ich bei 8 auf die Menüs gespannt, die sie dann dafür entwickeln werden, bevor dann direkt Unreal 10 rauskommt, an dem man sich dann festklammern muss, bevor sie dann mit 11 wieder nicht alles in den Sand setzen, aber definitiv Sachen machen, die die Leute dann teilweise eben nicht haben wollen. Aber ja, Unreal 6 wurde angekündigt und ich will jetzt auch gar nicht versuchen, als ob ich die Person wäre, die in irgendeiner Form da groß Ahnung von hat. Das heißt, ich verlasse mich da eben auch mehr auf Leute, die Ahnung davon haben oder mich dann zum Beispiel auch darauf hinweisen, hey, das ist jetzt ein bisschen komisch, dass zu der Zeit, wo sie jetzt Unreal 6 ankündigen und dann eben auch die Ankündigung bringen, dass AI-Tools da drin essentieller Bestandteil sein sollen, dann einer ihrer längsten Mitarbeiter geht, der eben mitverantwortlich für die komplette Unreal Engine ist, der damals als Modder angefangen hat und dann zu Epic rübergegangen ist und seitdem, seit ich glaube so 23 Jahren oder so, in diesem Team für Unreal ist und an allen Sachen da mitgearbeitet hat. Dass wenn so eine Person kurz nach der Ankündigung geht, was man hier machen will, ja, das ist kein vernünftiges Zeichen. Ich meine generell die Tatsache, dass sie da jetzt die ganze AI-Scheiße eben reinballern und ich weiß, es ist nicht so richtig NFTs, was sie da machen wollen, aber es geht in so eine gewisse Richtung. Also da kriege ich einfach nur Bauchschmerzen. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann funktioniert, weil es braucht ja noch etwas, bis es dann wirklich rauskommt und es braucht auch noch etwas, bis das dann in Spielen implementiert wird. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil es könnte so in diesen Zeitraum fallen, wo dann die komplette KI-Blase endlich platzt und dann werden wir wahrscheinlich sowieso wieder in die Wirtschaftskrise reinrutschen und wir müssen einfach mal gucken, hey, kommen wir noch halbwegs vernünftig da wieder raus? Oder ne, ist es dann, machen wir halt wirklich die komplette Wiederholungstour aus den 1930ern und rutschen dann in den fucking Faschismus endgültig ab. Fun Times auf jeden Fall. Ne? Das sind die Sachen, wo man auch wieder bei Unreal Engine drüber nachdenken will. Aber das ist so die Sache. So, was passiert, wenn diese Blase dann endlich platzt und dann auf einmal der Fokus immer noch auf dieser Scheiße sitzt? So, wie integral sind die ganzen Elemente darin eingearbeitet? Wie funktioniert das dann? Welche Probleme, weil ganz ehrlich, so Unreal Engine 5 ist ein cooles Tool von dem, was ich auch von Entwicklern eben mitbekomme, was du damit machen kannst und wie es auch gewisse Prozesse vereinfacht. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass es ebenso zu definitiven Problemen führt, die weiterhin vorhanden sind. Und da jetzt einfach nur zum nächsten großen Ding überzugehen, weil irgendwie Mr. Sweeney das Ding verkaufen will und sich dann dahinstellt und oh, wir machen das auch, weil du damit einfacher nachher die Welten verschiedener Spiele verbinden kannst. Und ich bin so, Bro, ist das einfach wieder das Metaverse, was du da reinzwängen willst? Mister, jeder Firma in der Zukunft braucht ein eigenes Metaverse. Ansonsten werden sie zurückbleiben. Ne? Dieser Nase, diesem fucking Versager, willst du irgendwas glauben? Wenn es um, so eigentlich musst du davon ausgehen, wenn der davon redet, das und das ist die Zukunft, dann weißt du von vornherein, okay, das war's. Das ist zum fucking Scheitern verurteilt. Also, ich bin mal gespannt, ob sie sich damit vielleicht nicht sogar so krass in die eigenen Beine schießen werden. Ich meine, sie haben immer noch Fortnite und sowas. Aber ich meine, es ist auch die Tatsache, das Problem ist ja natürlich, dass sich jetzt die Industrie so sehr auf Unreal versteift hat. Auch durch eine Tatsache, die ganzen Projekte brauchen halt so viele Leute und es ist wesentlich einfacher, neue Personen reinzuholen, bei denen du weißt, die haben garantiert schon jetzt mit Unreal eben gearbeitet. Die müssen wir nicht noch in unsere eigene Engine jedes Mal arbeiten. Wir können wesentlich schneller Sachen hochskalieren, wenn wir das wollen. Und damit macht man sich aber nur noch abhängiger davon. Und wenn es dann solche Probleme gibt und wenn dann auch Probleme allgemein entstehen sollten wegen der KI-Blase oder so, Da müssen Leute mal drüber reden, die auch von den tatsächlichen Engines selber und das Arbeiten damit wesentlich mehr Ahnung haben als ich. Das sind einfach nur so Fragen, die ich aufwerfe und oder beziehungsweise Szenarien, wo mir dann eine Person, die sich da besser mit auskennt, mir vielleicht erklären kann, was das dann eventuell tatsächlich bedeuten könnte. Aber ich glaube, gut ist es auf gar keinen Fall. Und ebenfalls haben sie angekündigt, dass es einen neuen Epic Store geben soll. Jetzt nach 500 Jahren fangen sie mal an, die ganzen Features zu bringen und auch die visuelle Überarbeitung, die Leute sich eigentlich von Anfang an gewünscht haben. Und es sieht definitiv besser aus, wenn ich mir die Mockups und so alles von dem Store ansehe. Aber ich glaube, da wird nichts irgendwas davon bringen, vor allem weil die Leute den Epic Store vielleicht schon mal versucht hatten in dieser Zeit, wo sie den sehr, sehr starken Push gemacht haben, auch mit den ganzen Gratisspielen und allem, ich meine, gibt's ja immer noch. Und ja, das Interface und so, die Sachen waren mega scheiße, aber ich glaube, der so Gestank von dem Epic Store, den kriegst du, glaube ich, nicht da mit weg, vor allem wenn Leute Steam haben. So, wenn Leute von Steam weg wollen würden, so, die hätten extreme Probleme und dann sagen Leute, boah, wir warten einfach nur darauf, dass jemand ein besseres Produkt macht, zu dem wir super leicht rüber wechseln können. So, dann sähe das vielleicht anders aus, dass man so, okay, jetzt haben wir die ganzen Dinge verbessert und jetzt könnt ihr zu uns rüberkommen, jetzt bieten wir da eben genau dieselben Features, aber plus andere Sachen, die eben besser sind. Aber das wird ja weiterhin nicht der Fall sein. Das heißt, die Leute, die mögen Steam, also warum sollten sie zu fucking Epic rübergehen? Nur um da ein paar Spiele zu kaufen? So, auch die normalen Nutzer, so leid mir das auch tut, die interessiert es nicht, ob die Entwickler, Entwicklerinnen da einen größeren Cut oder so bekommen, was die Verkäufe betrifft. So, Leute wollen ja nicht mal was bei Itch dann eben einkaufen, wo die Person 100% kriegen, sondern holen sich dann eben lieber die Steam-Version, damit es dann leichter in die bestehende Bibliothek eingearbeitet werden kann. Und das ist auch etwas, wo ich gehe zuerst auf das Steam-Ding drauf, weil das auch für mich so, ja, dann, da gucke ich zuerst nach, so, wenn es das gibt, dann geht's da, dann ist es schon eingearbeitet, eingebaut und so. Für meine alten Titel gehe ich dann zwar zuerst zu GOG, aber bei Itch hole ich eigentlich wirklich Sachen nur, wenn es die nur dort gibt. Da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, so, da ist man auch irgendwie so ein bisschen das Verhaltenstier und möchte eben auch vielleicht so gewisse Features davon dann nicht missen. Und ich glaube, der Epic Store kann dann wirklich noch so gut sein. Also die müssten schon Dinge besser machen. Und das aus einer Benutzerperspektive. Nicht aus einer moralischen Perspektive, sondern aus einer wirklichen Nutzerperspektive. Und ich glaube, nur dann haben sie auch nur den Hauch einer Chance, da irgendwas zu reißen. Und das wird, denke ich, nicht passieren. Also auch, wo ich mir die Sachen hier ansehe. So, es sieht vernünftig aus. Aber vernünftig reicht einfach nicht. So, selbst Parität reicht einfach nicht, dass du sagen kannst, oh, das ist genauso gut wie Steam. Du musst was Besseres haben, damit Leute sich von dem Aufgebauten, von dem Bekannten auch nur in irgendeiner Form dann lösen werden. Also, ja, müssen wir mal sehen, aber ich prophezeie jetzt einfach mal, dass sich da am Markt auch weiterhin nichts ändern wird. Und wir machen weiter mit einer KI-Geschichte, natürlich, das muss ja mittlerweile jeden Podcast sein. Auch Sony haben ein neues Statement veröffentlicht und da auch drin gesagt, dass sie AI als sehr essentiell betrachten bei der Spieleentwicklung, dass sie das jetzt eben auch in ihren ganzen Studios dann einsetzen und unterbringen. Und auch da sind Leute sofort verständlicherweise eben durchgedreht und ich habe da auch gar keine Lust, die Meute wieder zurückzuholen. So, ganz ehrlich, je mehr die Leute da verbal draufschlagen und Stress machen, desto besser. So, AI sollte die absolute Pest sein, was PR betrifft. So, du solltest Angst haben, dass auch nur dieses Wort in den oder diese Begrifflichkeit in den Mund zu nehmen und zu versuchen, das in irgendeiner Form positiv zu drehen, also ne, was jetzt eben GenAI und sowas dann betrifft. So, da will ich jetzt gar nicht gegen vorgehen und dann sagen, oh mein Gott, diese Psychose da von den Leuten muss irgendwie aufhören. So, das ist mir ehrlich gesagt egal, weil das hilft meinem eigenen Ziel. da bin ich ganz ehrlich. Aber um das jetzt auch nochmal trotzdem nuancierter so einzuordnen, das ist ganz normaler Firmenblabla. Was da steht. Das ist ganz normaler Firmenblabla, das ist so Blabla wie auch die Jahre als NFT, wo dann Leute gesagt haben, oh nein, die haben hier nach dem Investoren-Ding da reingeschrieben, Square Enix machen auf jeden Fall NFTs und sowas. Und was haben sie gemacht? Einen Scheißdreck haben sie gemacht. Ja, weil ich darauf hingewiesen habe, guckt euch mal die vergangenen Jahre an, die schreiben immer die ganzen Trends rein. Die haben auch alle Metaverse reingeschrieben und dann war es Metaverse tot. So, die Sache, warum die gewisse AI-Dinger reinpacken, ist, weil es leichter implementiert werden kann, weil da generell auch ein Druck besteht und weil sich zumindest Management erhofft, dadurch tatsächlich Sachen zu verbessern. Aber jedes Mal, wenn du mit den wirklichen Entwicklern redest, dann sagen die, wir haben da keinen Bock drauf, es bringt uns nichts wirklich was. Und die Use Cases, die genannt werden, sind ehrlich gesagt immer der gleiche Blödsinn, wo man dann auch sagen muss, naja, also einen Vorteil hat es aber wirklich nicht. Und wenn du dann die Befragungen oder auch die Studien dann siehst, dann ist es meistens so, der Best Case ist, dass es genauso lange dauert wie vorher. Und dann meistens aber jetzt mehr gekostet hat und neue Pipelines zu implementieren. Von daher mache ich mir jetzt ehrlich gesagt, was die Studios betrifft, wenig Sorgen. So, das sind dann vielleicht so Sachen, weißt du, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bluepoint oder so noch geben würde, ich glaube, bei denen würde ich mir eher Sorgen machen, dass die das nutzen, weil ich weiß nicht, ob da irgendjemand gearbeitet hat, der so ein bisschen Handling oder Händchen für visuelles Design hatte. Ne, dass das etwas, was hauptsächlich so ein bisschen Programmierer getrieben ist. Und das soll auch. So, ich weiß, das klingt abwertend, aber das ist es auch tatsächlich so gemeint. I'm sorry, aber ich sehe teilweise Menüs und Designs, wo ich genau weiß, was das aus welcher Richtung die Leute kommen. Und das heißt, bei solchen Teams ist es dann vielleicht eher die Sorge, dass sie da anfangen, stärker mit rumzuhantieren. Aber jetzt bei den großen Studios, jetzt irgendwie bei Santa Monica oder Insomniac oder Sucker Punch, so, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorge, dass da in irgendeiner Form was verändert wird oder dass die Leute, die da arbeiten, tatsächlich den Scheiß nutzen wollen. So, das wird dann hier und da mal irgendwie ausprobiert, damit du es dann ausprobiert hast. Und dann wird es dann weiter vom Management für E-Mails zusammenfassen oder sowas genutzt. Oder, oh fuck, ich muss einfach noch diese scheiß Business-Präsentation machen. Okay, hier, fuck it, LLM, pack mir mal die ganzen Daten in so eine Excel-Grafik oder so zusammen. Ne? So, fuck it, so, ich muss jetzt einfach nur gerade was präsentieren, um es präsentiert zu haben. Ich glaube, ne, die Arbeit, die Leute nicht machen wollen, dafür wird es dann, oder wo, zwei Sachen. A, die Arbeit, die Leute nicht machen wollen, und B, wo den Leuten das Ergebnis scheißegal ist. Solange es reicht, ne, solange es nicht negativ stark auffällt, das sind die beiden Bereiche, wo das genutzt wird. Ne? Deswegen ist es auch so im E-Mail-Bereich oder in irgendwelchen SEO-Texten oder so ein Scheiß. Da ist es, du darfst keinen Anspruch an die Qualität haben und die Arbeit an sich muss dir egal sein. Das sind so die beiden wichtigen Faktoren, damit du das dann in der Art und Weise so stark implementierst. Ja, von daher, das ist für mich halt so ein bisschen, ne, das größte Problem ist, glaube ich, dass die Leute weiterhin genervt werden mit dem Scheiß. Aber wir sind jetzt 3-4 Jahre oder so in der Kacke und die Leute können dann, ne, das ist halt wie, oh, wir sind nächstes Jahr auf dem Mars, oh, Self-Driving Cars, nächstes Jahr. Das ist genau der gleiche Blödsinn. So, natürlich, die Leute, die dir das verkaufen, die damit Geld verdienen oder so, die werden dir jedes Mal sagen, das ist, oh, du musst einfach nur abwarten, guck mal, wie das und das besser geworden ist. Und dann bin ich so, okay, also mittlerweile kommen Spiele raus, die ihre Produktion angefangen hatten oder zumindest in Pre-Production waren, als der ganze Scheiß aufgekommen ist. So, wir müssten doch jetzt eigentlich schon die ersten richtig, richtig geilen Use Cases und positiven Sachen haben, wo wir dann sehen, oh mein Gott, wir haben einfach ein halbes Jahr an der Production-Timeline oder so einsparen können, ne, der Entwicklungszeit. Nichts. 3-4 Jahre und das Einzige, was wir haben, ist, ja, wir haben halt so in der Konzeptionsphase da dem Computer gesagt, gib mal Ideen. So der gleiche Scheiß, den du von Day One hattest mit so, oh, lass dir deine Videoideen von ChatGPT irgendwie vorschlagen. Da waren wir vor 4 Jahren und da sind wir immer noch. Und ganz ehrlich, wenn du das als Hilfe brauchst, dann kündige. mach was anderes. Ganz ehrlich, Skill Issue. So. Dann hast du, dann bist du eh nicht gut genug dafür. Das ist so für Sachen, die du nicht machen willst. So, dir ist es egal, ne? Erneut, dir ist das Ergebnis egal und dir ist der Task egal. Und dann bist du so, ja, fuck it, gib mir halt irgendwelche, oh, ich muss irgendwelche Sachen für das Meeting vorbereiten. Ich brauche so 3 Vorschläge, das ist mir scheißegal. Okay, dann benutze ich das dafür. Fuck it. Ne? Aber wenn dir die Arbeit wirklich wichtig ist oder und auch der Prozess davon dir wichtig ist und du das gut machen willst, dann brauchst du sowieso nicht, ganz ehrlich. Also. Naja, das nochmal an der Stelle. Ich weiß, ich wiederhole mich auch immer wieder bei dem Thema, aber ich finde es auch wichtig, das nochmal durchzugehen, weil ich glaube, auch dadurch sich die Argumente und Gedankengänge so ein bisschen verfeinern können, dass wenn man dann auf neue Leute trifft, das Ganze auch so ein bisschen besser rüber und verständlicher dann rüberbringen kann. Und abschließend, es gab noch ein bisschen Chaos bei der Kommunikation bezüglich der oder des Halo Remakes, Halo Campaign Evolved, was ja noch auf der PlayStation rauskommen soll. Vielleicht lassen sie das auch noch in der letzten Sekunde, ich weiß es nicht. Und man sieht wieder die fantastische Arbeit, die Microsoft, Xbox und Halo Studios da wieder abliefern, denn sie haben es geschafft, komplett katastrophal, wahrscheinlich auch einfach den Text mit KI schreiben lassen. So, ohne Scheiß. Jetzt, wo wir gerade beim letzten Thema waren, es würde mich nicht wundern, wenn dieser Fehler dadurch entstanden ist, dass man irgendeinen scheiß PR-Text, einen scheiß Infotext mit KI hat schreiben lassen. Weil für die PlayStation-Version hieß es nämlich zuerst, dass Leute keinen PlayStation-Account brauchen, wenn sie im lokalen Koop spielen wollen. Ne? Also das, was du ja auch bei der originalen Xbox machen musstest, du musstest zumindest immer einen Gast-Account dir erstellen, den die Person dann nutzen kann, um dann lokal im Koop zu spielen. Und was dann aber gesagt wurde auf offiziellem Material, war die Tatsache, dass nein, es reicht nicht einfach nur einen PlayStation-Account zu haben, damit die Person das mit dir spielen kann. Sie braucht einen PlayStation-Plus-Account. Sie muss einen bezahlten Account haben. Ne? So wie früher bei Xbox hattest du ja extra Xbox Live Gold und Xbox Live Silver. Und Silver war quasi das Gratistier, mit dem du dann auch so lokal Sachen im Multiplayer spielen konntest. Oder es gab auch manchmal Spiele, die es dir erlaubt haben, Leute im Silberrang dazu zu holen, ne? So, dass es da möglich war, dann gewisse Sachen zu nutzen. Und jetzt hier schien es dann auch wieder so zu sein, wo alle Leute gesagt haben, das kann doch nicht sein. So, auf der Xbox ist das ja auch nicht der Fall. Das kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass ihr das irgendwie so dämlich auf der PlayStation einbaut. Und dann hat es auch ein paar Tage gedauert. So, das lief dann so, die Meldung für 2-3 Tage. Und dann kamen sie raus und sagten, sorry Leute, wir meinen schon, also ihr braucht nur einen PlayStation-Account. Ihr braucht kein PlayStation Plus dafür. Aber dass das überhaupt jemals irgendwo stand. Also das zeugt wieder von so einer schlampigen Arbeit einfach nur. So komplettes Chaos. Ich meine, ich habe auch ehrlich gesagt vollstes Verständnis, wenn die Leute auch keine Lust mehr haben, da in irgendeiner Form zu arbeiten, wenn theoretisch einfach die Firma morgen angezündet werden kann oder so. Weil Microsoft Management sich gedacht hat, ach ja, komm, Völkermord unterstützen, da können wir auch noch die komplette Xbox-Sparte anzünden. So, das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett für uns. Weiß ich nicht. So, da, wenn da Leute demotiviert sind oder es ja Probleme zu geben scheint, ich würde allzu gerne so ein richtiges Jason Schreier-Reporting von Halo Studios bekommen. So auch was mit der einen Person da passiert ist, die dem Art Director, der gegangen ist und der dann eben auch noch sich öffentlich negativ gegen das Studio ausgesprochen hat und ihm gesagt hat, Alter, das ist eine komplette Shitshow, verlass das sinkende Schiff, das ist eine Katastrophe. Und wenn ich jetzt so eine Nachricht sehe, dann habe ich wirklich das Gefühl, Alter, was versuchen die da mit irgendwie AI-Scheiße oder so? Hey, lass mich, Copilot, kannst du mir mal die Sache von Xbox auf PlayStation übersetzen? Ja, alles klar, okay, ja, brauchst einen PSN-Account, PlayStation Plus, um das eben im lokalen Multiplayer zu spielen mit 2 Leuten. Geil. Würde mich nicht wundern, ne? Aber ja, das zumindest an der Stelle für die News. Dann reden wir doch mal gerade ein bisschen über die Steam-Maschinen, deren Preise jetzt angekündigt wurden. Wir sind bei knapp über 1000 Euro für das günstigere Modell. Günstig, relativ, nur im Kontext des anderen Modells. Das ist die 512 GB-Variante und ohne Controller. Aber hey, den habe ich ja schon. Also nochmal 100 Euro gespart. Und wenn man das Ganze mit Controller haben möchte und mit mehr Speicher und du kriegst auch noch 2 Faceplates dazu, dann kannst du ganze 1400 dafür ausgeben. Für eine Hardware, die basierend auf den Tests, die ich mir angesehen habe, zum Beispiel den von Digital Foundry oder eben auch von Gamer Nexus, also nicht mal auf dem Level einer PlayStation 5 Pro ist, sondern eher auf dem Level einer PS5 und auch da Sachen schlechter optimiert laufen. So, das könnte man natürlich dann in Zukunft, je nachdem, wie viele Leute sich das Ding holen, dass dann gerade für die Konfiguration Sachen angepasst werden. Genauso wie ja auch bestimmte Spiele dann eben so eher eine Steam Deck tauglich gemacht werden. Das kann ja in Zukunft dann sich auf jeden Fall noch ändern. Aber ich glaube an der Realität, dass es eben den aktuellen Base-Konsolen entspricht. Da kommt man dann nicht dran vorbei. Und da frage ich mich dann tatsächlich, was oder wer genau die Zielgruppe davon ist. Ne? Es ist auch ohnehin, es ist ein Nischenprodukt. Alle Sachen, die von Valve verkauft werden, Hardware, ist ein Nischenprodukt. Alleine schon, weil sie das selber so definieren, durch die Art und Weise, wie sie es anbieten. Und in was für einer Quantität sie das anbieten und wie sie das Ganze vermarkten. Denn auch das Steam Deck, so das mag in unseren Hardcore-Kreisen wirklich so ein bekanntes Ding sein und super viele Leute haben das dann. Aber wenn man das in dem Massenmarkt dann reinwirft und da mit dem Mainstream vergleicht, also dann stinkt das ja. Ich weiß noch, wie Leute gesagt haben, oh mein Gott, das ist der Switch-Killer. Und die Switch hat sich, was, 150 Millionen Mal mehr verkauft als das Steam Deck. Und jetzt schon die Switch 2 hat sich, keine Ahnung, 5-6 Mal so viel verkauft wie insgesamt das Steam Deck. Und wird wahrscheinlich am Ende auch sich 100 Millionen Mal mehr verkauft haben. Natürlich, weil das nicht im Mainstream beworben wird, weil das außerhalb von Valves eigener Seite nirgendwo vertrieben wird. Das ist ganz klar. Und auch die Steam Machine ist mehr, hey, wir wollen hier ein cooles Gerät machen. Das ist die Inspiration bzw. die Motivation dahinter. Ne, so funktioniert ja auch der Konzern. So, hey Leute, wenn ihr euch zusammensetzen wollt, um was Cooles zu machen, worauf ihr Bock habt, dann dürft ihr das, dann könnt ihr das machen. Und so scheinen auch die aktuellen Geräte wieder zu sein. Und dementsprechend sind die Geräte an sich dann auch cool. So, ich mag den Formfaktor von der Steam-Maschine. Wenn das ein Preis wäre oder ich das Geld dafür übrig hätte, dass ich sagen kann, ja, wen interessiert's, dann hätte ich da schon Interesse dran, mir das so fürs Wohnzimmer unten zu holen. Und dann gerade auch mit der UI und mit dem Steam-Controller dann die Sachen da unten zu spielen. Das wäre auch, ne, ich habe so oft, dass ich dann sage, boah, ich könnte auch Jannike so einige Titel empfehlen, aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, komm zu mir ins Arbeitszimmer hoch, setz dich an meinen Schreibtisch, wenn ich hier die meiste Zeit sowieso arbeite und spiele jetzt da irgendwas in meinem Kabuffzimmer hier. So, aber unten im Wohnzimmer oder dann auch so gewisse Sachen dann da zusammenspielen zu können, das wäre schon nice. So, da hätte ich theoretisch auch Interesse dran, aber es wäre ein Nice-to-Have-Gerät. Und ich glaube, das ist es, das auch für die meisten Leute. Es ist nicht das Hauptgerät, sondern es wäre noch so ein zusätzliches Gerät, weil die meisten Leute, die überhaupt von der Steam-Machine wissen, die daran interessiert sind, die haben irgendeine Konsole, die haben irgendeinen PC bereits. Und außer du sitzt jetzt noch auf so alter Hardware drauf rum, dass dich die Steam-Machine, dass du das als Upgrade betrachten kannst, selbst dann ist es ja jetzt komplett irrelevant geworden, weil die Hardware, die da drin ist, viel zu teuer ist für das, was sie anbieten. Weil du kannst dir für die Hälfte von dem Preis eine aktuelle Konsole holen. Also gerade wenn du halt den Controller dazu setzt, dann bist du bei 1150 Euro oder so. Und wenn du die 2-Terabyte-Variante haben willst und dann vergleichst du das mit den Preisen der Konsole, wenn du da noch was reinsetzen willst, ja okay, das ist mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden, aber sagen wir mal, du bist trotzdem ein paar hundert Euro drunter. So, und dann hast du, und die Leute, die halt diese einfache Konsolenerfahrung haben wollen, die werden dann auf der Konsole die einfachere Erfahrung immer noch haben. Oder gerade wenn du ein voriges Gerät besitzt und dann deine Spielebibliothek mitnehmen kannst, sei es eben auf der PlayStation oder sei es eben auf Xbox. Und am PC kriegst du eben auch, wenn du ein Upgrade haben willst, also wenn du noch kein Upgrade gemacht hast, dann wird das wahrscheinlich auch an monetären Gründen gelegen haben. Und dann ist jetzt sowieso der schlechteste Zeitpunkt, da in irgendeiner Form das Upgrade zu machen. Und dann kannst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dir gerade, wenn es nicht um den Formfaktor geht, dann kriegst du auch für den gleichen Preis was Vernünftigeres. So, das ist ja auch nochmal der Fall. So, Valve haben ja auch gesagt, dass alleine deswegen, weil sie nicht so der große Käufer der Ware sind, weil sie auch noch nicht so lange dabei sind. Die Angebote, die sie kriegen, sind wirklich friss oder stirb. So, wir bieten dir das zu dem Preis an und wenn du da jetzt nicht nicht ja sagst, dann kannst du dich auch verpissen, sondern brauchst auch beim nächsten Mal gar nicht erst ankommen. So, das ist eine Sache, beim Video bei Gamer Nexus dann eben auch gesagt wurde. Also, das ist schon echt absurd, wie schlimm die momentane Hardware-Komponentenkrise geworden ist, dass dann die Firmen auch einfach sagen, hey, du hast jetzt nicht diese Beziehung, wie wir das zu Microsoft haben oder zu Sony, die das ja in ganz anderen Quantitäten kaufen, mit denen wir eben auch schon Beziehungen haben und auch wissen, dass das weitergehen wird und dass sie dann weiterhin davon einkaufen. Und dann hast du nochmal die kompletten Einkäufe, die getätigt werden für die Datacenter, von denen die meisten garantiert nicht mal fertiggestellt werden, weil sie einfach zu viel kosten und das Geld nicht mehr reinspielen. Das ist ein anderes Thema. Da wirst du natürlich, wenn es einfach nur darum geht, ein Hardware-Upgrade zu machen, auch da wirst du für dieselbe Leistung was Günstigeres bekommen. Das heißt, die einzigen Leute, die jetzt wirklich die Zielgruppe sind, sind die Personen, für die das so, oh ja, eine zusätzliche nette Anschaffung ist und das Geld haben, dass es ihnen egal sein kann. Und da ist der Betrag bei jeder Person unterschiedlich. So, bei manchen Leuten wäre es, oh, das kostet 50 Euro, ja, fuck it, dann hole ich mir das mal. Oder dann bei 500 Euro, wo du dann sagst, also, ah, ja, ne, für meine Verwendungszwecke, je nachdem, okay, spare ich mir ein bisschen was zusammen. In meinem Fall könnte ich es ja, ist es eine Geschäftsausgabe, die ich dann so damit ein bisschen auch noch etwas dämpfen kann, was die Kosten betrifft. Dass ich es mir in dem Fall, so da, als es angekündigt wurde, und man hatte so mal spekuliert, was die Preise irgendwie sein könnten, so von dem, was wir ja gehört haben, schien der initiale Preis 57 gewesen zu sein. Das wäre mir dafür auch schon zu teuer. Aber sagen wir mal, wenn es so im Rahmen dem Preis der Konsolen gewesen wäre, als sie rausgekommen sind 2020, dann hätte ich mir garantiert überlegt, irgendwann vielleicht so zu Weihnachten oder so, dann auch eine Steam-Machine zu holen, weil ich dafür Anwendungszwecke habe, auch im Wohnzimmer bei mir. Oder weil es auch noch eine andere Möglichkeit wäre, über externe Sachen dann die PC-Spiele zu capturen, theoretisch. Da hätte ich auf jeden Fall Anwendungszwecke für gehabt. Aber das ist ja in keiner Relation zu dem Preis momentan. Und das wird hundertprozentig ausverkauft sein, wenn das rauskommt. Alleine schon, weil es immer Scalper gibt. Aber auch, weil die Menge von den Sachen, die hier produziert werden, das werden am Anfang wahrscheinlich ein paar hunderttausend sein. Und da hast du genügend Leute, die die Kohle haben, für die halt so 1000, 1500 kein Problem ist. Ne, so alleine aus der ganzen Tech-Industrie, so alle Leute, die so Leute aus der Tech-Industrie oder aus der Pharma-Industrie oder so, die Furries sind oder so und dann für so einen Anzug 10.000 oder so zahlen teilweise und die ganzen Artists Commission am Leben halten. So, da hast du immer noch genügend Personen, die sich das leisten können, die das dafür ausgeben. Na, genauso wie es ja immer noch genügend Leute gibt, die sich halt so absurd teure Luxussachen kaufen können. Das Problem ist halt nur, mit dem Massenmarkt kommst du damit nicht an. Aber das ist auch nie Valves Ziel gewesen. Das heißt, da jetzt irgendwie sozusagen, oh, das ist Dead on Arrival oder sowas. Ich finde, dass das betrachtet die Sache ganz so. Ich glaube immer noch, Leute haben das Gefühl, dass Valve damit wirklich in irgendeinen Kampf einsteigen will. Dass die in irgendeiner Form interessiert wären, jetzt mit Microsoft oder sonst wem Konkurrenz zu machen. Das haben sie mit dem Steam Deck auch nicht und das werden sie auch mit den anderen Sachen nicht machen, weil es denen darum nicht geht. Bei diesen ganzen Hardware-Sachen geht es, und das hat man immer schon bei allen Sachen gesehen, einfach nur darum, Shit zu machen, den das Team cool findet und das dann an die Leute zu verkaufen, die darauf Bock haben und dann vielleicht eine groß genug Userbase zu haben, dass es sich dann eben lohnt, dafür auch Sachen zu entwickeln oder eben dann auch das Ökosystem zu verbessern, aber meistens auch, weil die Leute selber intern Bock da drauf haben. Das scheint immer so bei solchen Projekten da die Devise zu sein, und auch wenn man sich anguckt, wie die Firma funktioniert und wie die Firma aufgebaut ist, die haben noch nie irgendwas hochskaliert. So, Valve, die sind immer noch privat, die haben trotz Milliarden an Umsätzen unter 400 Mitarbeitenden, ne, und das ist mit den ganzen Hardware und sonst was alles Sachen, das ist für die Größe und für den Betrag, den die einziehen, ist das eine relativ kleine Klitsche. So, und das muss man im Hinterkopf behalten. So, für die ist es einfach ein nettes Projekt. Und denen ist es relativ, also die würden natürlich einfach gerne, wahrscheinlich auch so aus dem Grund von, wir haben die ganze Zeit reingesteckt und wir würden halt gerne, dass es den Erfolg haben kann, der möglich wäre. Aber ich glaube auch weniger aus der Perspektive von, okay, guck mal, das ganze Geld, was wir damit machen können. Sondern ich glaube einfach mehr, oh, wäre es nicht cool, dass unser Produkt erfolgreich ist und mehr Leute nutzen das dann, weil es ganz cool ist, wenn Leute unser Produkt benutzen, ne? Oder das, an dem man eben gearbeitet hat und mehr Leute daran gefallen finden. Und das wird natürlich jetzt stark beschädigt durch eben diese Hardware-Preise. Aber selbst wenn das jetzt nicht wäre und das Ding wäre mega erfolgreich, auch da ist das kein Garant, dass sie das nochmal ausarbeiten und besser machen und etwas Neues rausbringen. So, für die Verhältnisse ist das Steam Deck mega erfolgreich gewesen. Und auch da haben sie gesagt, nee, wir machen halt den Zweier, wenn sich das lohnt. Wenn sich das als Produkt lohnt, nicht weil wir, oh, für Wachstum und oh, wir müssen da nächstes Jahr gucken, ne? Wie jetzt die ganzen Sony und Microsoft, die sitzen da und scheißen sich ein wegen der Hardwarepreise, weil die wollen eigentlich nächstes Jahr. Oder hätten sie hätten definitiv, wenn die ganze Scheiße momentan nicht wäre, die hätten beide definitiv nächstes Jahr ihre neuen Konsolen angekündigt und dann wahrscheinlich rausgebracht und wieder in diesem 7-Jahres-Zyklus. Weil die dadurch extrem viel Asche machen und wieder die Möglichkeit haben, neue Leute in das Ökosystem reinzubekommen. Und dann eben sehen, oh, der Konkurrent macht das und wir müssen jetzt eben auch mitziehen, damit wir gleichzeitig die Sachen rausbringen. Die sitzen auf heißen Kohlen. Für die ist das eine Katastrophe, dass die Sachen verschoben werden müssen. Und bei Valve ist es so, ja, Steam Deck 2 machen wir, wenn wir glauben, dass es sich von der Hardware her lohnt. Dass es ein wirkliches Upgrade dazu ist. Also das ist eine ganz andere Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Und man darf die normale Perspektive, die normale Linse, durch die man das betrachtet, ne, von der hyperkapitalistischen, gerade auch so im Aktienwesen festgesetzte Firmen, versus Valve, die natürlich auch kapitalistisches Unternehmen sind, auch die machen gerne Geld und geben ungerne was ab, sonst würden sie ihre horrenden 30% von alleine runtersetzen, ne, oder hätten nicht so eine Scheiße gerade am Kleben, wie das da mit der Klage dann eben läuft, ne, bezüglich so Parität zu anderen Stores und den Preisen, die da gesetzt werden können. Aber gerade solche Projekte wie eben diese Hardware, die entstehen aus einem ganz anderen Grund. Und ich glaube, wenn man sich das betrachtet, dann wird das nicht nur generell klarer, wie damit umgegangen wird, sondern dass man jetzt auch nicht da braucht, so, oh, das ist jetzt Dead on Arrival oder so. Weil das bringt nichts. So, das wird sich verkaufen und dann wird sich das in dem Rahmen verkaufen, wie diese Zielgruppe zusammenpasst. Ne? Leute, für die das ein nettes Zweitgerät ist und denen der Preispunkt nicht wehtut. Oder für sie in einem Bereich sind, dass sie sagen, das kann ich machen, gerade für mein Hobby und so, fuck it, we ball. Und wie viel es davon gibt, das wissen wir nicht. Aber Valve wird wahrscheinlich auch das Steam Machine nur so nachliefern in dem Rahmen, wie dann eben auch die Nachfrage dann ist. Und dann wird das weiterhin geben. Und ob die dann eine verbesserte Version, neue Version machen, das wird dann genau wie beim Steam Deck davon abhängen, ob die intern darauf Bock haben und ob sie sehen, dass es sich dann lohnt, irgendwann ein substanzielles Upgrade dann zu geben. Ja, das ist so meine Einschätzung der ganzen Sache. Und vielleicht mache ich nochmal ein separates Video dazu, die Tage. Oder nach der ganzen Scheiße, wenn ich wieder Zeit habe. Müssen wir mal gucken, aber das zumindest, weil ich weiß, ein paar Leute hatten gefragt, so, hey Björn, du kotzt doch garantiert wieder im Strahlen. Ich bin so, nein. So, das lässt mich da relativ kalt, weil es jetzt auch so, wäre es eine nette Anschaffung, die ich ganz cool finden würde, definitiv, aber es ist nichts, was ich in irgendeiner Form für meine Arbeit oder so brauche. So, da kann ich jetzt nichts machen oder zumindest keine Sachen kreieren, die ich vorher nicht hätte kreieren können. So, wie gesagt, ne, ich hätte garantiert Einsätze für irgendwelchen Workflow, aber der ist nicht zwingend notwendig. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn dann irgendwann mal die ganzen Hardwarepreise wieder runterkommen oder so in 2-3 Jahren, hoffentlich, maybe, vielleicht irgendwann mal, dann kann man sich das Ding kaufen. Oder wenn endlich mal der erhoffte Erfolg dann eintritt und ich das einfach mit so 2-3 Kotz-im-Strahl-Videos finanzieren kann. Und dann sage, ach, oh, Geschäftsausgabe, muss man ja auch mal machen, ne? Naja, das zumindest zum Thema für heute. Dann kommen wir mal zu euren Fragen. Auch heute habe ich mir wieder 3 Fragen rausgesucht, falls ihr mir Fragen schreiben wollt. Und wir neigen uns so langsam dem Ende von meinem Fragen-Backlog. Ich glaube, wir haben noch so für 3-4 Episoden sind noch Fragen verfügbar, aber es sind in letzter Zeit auch ein paar weniger reingekommen. Deswegen, falls ihr mir irgendwelche Fragen stellen wollt, ne, kann spielebezogen sein, kann alles Mögliche sein, mir ist das egal. Deswegen schreibt mir das gerne und ansonsten fangen wir, wie auch die letzten Ausgaben, mit einer Frage von Ilnist an. Wenn du ohne negative persönliche Konsequenzen jemandes Auto schrotten könntest, wessen wäre es? Und Bonusfrage, was würdest du zum Schrotten verwenden? Ich vielleicht einen Golfschläger oder einen Bagger? Oh mein Gott, jede Person, die ich im Straßenverkehr vor mir sehe, die das Reißverschlussverfahren nicht beherrscht. Ohne Scheiß, so jedes Mal in dem Moment bin ich so, vielleicht habe ich jetzt doch irgendwelche telekinetischen Fähigkeiten entwickelt, mit denen ich das Auto dieser Leute explodieren lassen kann. Das ist, oder einfach so in die Sonne werfen. Oh mein Gott, das kann doch nicht, das ist nicht so schwer. Also das kriegt doch ein Dreijähriger hin. Fucking Reißverschlussverfahren. Es ist so gottlos bescheuert, wie Leute teilweise auf der Straße unterwegs sind. So, ich weiß, fucking Ellbogengesellschaft und alle Leute kümmern, oder nicht alle, aber sehr viele kümmern sich einfach nur um sich selber und alles andere, Gemeinwohl und so, ist den Leuten irgendwie, ne, die heucheln dann immer was vor, aber denen sind eigentlich die meisten Leute scheißegal. Und ich finde, das siehst du im Straßenverkehr einfach so, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein deutsches Problem, aber es ist auf jeden Fall ein Problem hier auch im Straßenverkehr. Es ist eine fucking Katastrophe. Und das heißt, es gibt theoretisch hunderte Autos, wo ich zumindest wirklich gerne einfach nachher mit dem, ne, einfach so was Leichtes wie mit dem Autoschlüssel einmal dran vorbeigehen. Oder theoretisch auch gefühlt allen Leuten hier in der Nachbarschaft, die parken oder beziehungsweise nicht parken können. Es ist so, wirklich, du kommst bei uns in der Straße an und die ersten Autos, die können einparken. Die haben einen vernünftigen Abstand zueinander, ne, nicht zu weit, sondern so, dass auch, dass du sagst, oh, da kommt eine vernünftige Menge an Autos tatsächlich hintereinander. Und dann kommst du zu den Häusern von uns und es ist absolutes Chaos. Und dann hast du natürlich auch die ganzen Rentner, die den Wagen so einmal im Monat zum Brötchen holen benutzen oder ansonsten nur zum Edeka in der Nähe fahren, wo dann die Bäckerschlange 6 Kilometer lang ist irgendwie jedes Mal. Und dann stellen die sich wieder hin, haben Fahrhilfen ohne Ende und schaffen es nicht, in irgendwie so eine Doppeldecker große Parklücke reinzufahren und müssen halt immer 6 Jahre vor und zurück Abstand nehmen, weil, oh, also wenn ich ausparken muss und ich kann nicht sofort rausfahren, ohne nochmal irgendwie zurückzusetzen, dann wurde ich ja eingeparkt. Dann, das ist ja, das geht ja gar nicht. Das ist ja, Alter, das ist, da würde ich wirklich, also wenn ich es einfach konsequenzfrei machen könnte, ohne dass das jemand mitbekommt oder es wäre einfach so The Purge-Style für einen Tag legal, Bruder, ich würde den alle die Autotüren zerkratzen. So, ich würde nicht, ich, mir geht es nicht mal darum, den Wagen oder so zu zerstören, weil dann bleibt das Problem. So. Aber das ist wirklich so ein Ding. Wenn das einfach so für einen Abend legal wäre, ich würde bei den Hälften der Autos, es gibt ein paar vernünftige, aber es gibt so viele, die können nicht Auto fahren. Und dann kaufen die sich auch alle so scheiß fette SUVs für Essener Innenstadt, wo eh nicht viel Platz ist. Also diese Autos gehören generell eigentlich fast verboten, aber vor allem, wenn du wohnst in der Stadt, du willst ein SUV kaufen und dann so, das sind die Leute, die wir des Landes verweisen sollten. Die können einfach nach Amerika auswandern, die schicken wir einfach direkt dahin und dann können die da ihre Panzer fahren, aber oh mein Gott, das ist, und die Leute können nicht Auto fahren, die können schon damit nicht Auto fahren. Also es tut mir leid, wenn du mit fucking Fahrhilfe, mit Bip, 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 Bip und Kamera es nicht schaffst, in eine riesige Parklücke reinzufahren, dann sollte irgendjemand vom Himmel herabgesendet werden, dir einmal eine ordentliche Backpfeife geben, Führerschein entziehen und dich in den Knast sperren. Ich hasse es so sehr. Oh, sorry, da muss ich mich einfach mal drüber, so einfach so mandatory 2 Wochen Grundkurs einparken lernen. Wirklich. Oder Blinker setzen. Oder Reißverschlussverfahren. In irgendeiner Form. Oder richtig an die fucking Ampel dran fahren. Oh mein Gott! Dass Leute es nicht schaffen, richtig an die nächste Person vorne dran zu fahren. Und dann denkst du, oh, die machen das, damit die dann schon, wenn grün wird an der Ampel, dann können die schon früher los. Nein, dann warten die 6 Jahre da und kommen einfach nicht aus der Kette. Oh, das macht mich wahnsinnig. Vor allem, wenn du rechts abbiegen willst und ich könnte problemlos rechts langfahren. Aber nein, Susanne und Herbert, die müssen da in den 2 Wagen von mir noch irgendwie schulbreit Abstand halten zueinander. Und dann komme ich einfach nicht durch an der Stelle. Das ist, aber für sowas, ne, keine Ahnung, oh, du bist nachts um 3 Uhr morgens irgendwo auf einer leeren Straße 10 km/h zu schnell gefahren. Zack, da gibt's dann Ärger. Aber du kannst wie ein Vollidiot auf der Straße fahren und nichts passiert. Und das sind dann die Momente, wo ich halt wirklich so, Alter, ich wünschte, ich könnte die Selbstjustiz in meine Hand nehmen. Wirklich. Es ist so unfassbar fucking schlimm da draußen. Oh mein Gott. Und ich glaube, die ganzen Baustellen hier im Pott, die machen es ehrlich gesagt nur noch schlimmer. Holy shit. Oh, da hast du echt einen Wunsch. Ich könnte, Jannik ist gerade am Schlafen, aber ich könnte bei dem Thema Jannike hochholen und dann 8 Stunden pennen gehen und ich käme hoch und Jannike wäre immer noch nicht fertig, sich über den Straßenverkehr und das fehlende Fahrverhalten und Rücksichtslosigkeit von den Leuten da irgendwie aufzuregen. Es ist, also ich habe auch das Gefühl, hier im Ruhrpott ist es nochmal ein bisschen schlimmer als in anderen Städten. So Düsseldorf, also sie sind überall sind die Leute scheiße, wenn es Autofahren betrifft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier im Ruhrpott ist es nochmal schlimmer. Aber ich glaube, es wird auch durch den generellen Zustand des ganzen Straßenverkehrs hier nochmal multipliziert. So, hoffentlich etwas, das mich jetzt weniger aufregt an der Stelle. Die nächste Frage von Lotta Morningstar. In letzter Zeit kommen ja viele Serien und Filmadaptionen von Videospielen heraus, beziehungsweise werden angekündigt. Gibt es ein Franchise oder ein Videospiel, welches du gerne als Film-Serie oder Anime haben würdest? Oder gibt es ein Spiel, bei dem du der Meinung bist, dass das Narrativ besser in dem Medium funktionieren würde, da das Gameplay dem Potenzial der Story immer im Wege stand? Oh, also, ich brauche das ehrlich gesagt gar nicht. Ich brauche das null. Es ist, glaube ich, es gab noch nie eine Filmankündigung, es gab noch nie eine Serienankündigung, es gab noch nie eine Anime-Ankündigung, wo ich mich drüber gefreut habe. Damit will ich nicht sagen, dass das nicht vernünftig sein kann. So, ich mag ja auch gewisse Filme, aber ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass etwas Neues versucht wird. Weil wenn ich zum Beispiel am Anime denke, der Cyberpunk-Anime war so gut, dass ich das Spiel nochmal versucht habe danach, weil ich dann Bock bekommen habe so auf die Welt, auf das ganze Setting. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass ich das Spiel gar nicht mal so geil finde, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber den Anime fand ich herausragend, Edgerunners. Aber das hat sich eben auch das hat die Ästhetik sehr stark abgewandelt. Es hat eine eigene Geschichte aufgemacht, die innerhalb der Welt spielt. Und ich glaube, das ist generell das Beste, das Interessanteste. Also sagen wir mal, Welten, die sich anbieten, darin andere Geschichten zu erzählen. Und das könnte dann theoretisch vielleicht sogar alles sein. Keine Ahnung, so der Resident Evil Film dieses Jahr, der sieht ja auch gut aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwo davor stehe und sage, das brauche ich jetzt. Oder auch so, oh, die Geschichte, ich wünschte, die wäre dann richtig irgendwie in einem anderen Medium erzählt worden. Und die letzte Frage für heute von Stefan. Warum nutzt du bei all der berechtigten Kritik an Microsoft immer noch Windows? Ich sehe kein Szenario, in dem du noch Windows brauchst, außer vielleicht Xbox Game Pass aufgrund deines Berufs. Aber ganz ehrlich, finde das keine Ausrede, um jeden Monat Microsoft Geld in den Rachen zu werfen. Weil wenn man es so sieht, legt sich das jeder, wie er es braucht, zurecht. Bitte gerne detailliert darauf antworten. Danke. Ich bin ein wenig verwirrt, weil, also es wird ja gesagt, außer Xbox Game Pass, weil ich das für den Job brauche oder es mir dann einfacher macht, an die Titel dran zu kommen, weil ich kriege keine PR-Sachen, also ich kriege keine Codes von Microsoft. Das heißt, wenn ich die Titel behandeln möchte, dann ist die Nutzung von Game Pass für mich günstiger, als die Sachen zu kaufen. Und auch bei vielen Indie-Spielen ist es dann einfacher, dass ich da bei gewissen Sachen einfach die Codes, zum Beispiel bei Mixtape hätte ich nichts bekommen und da war es dann für mich möglich, darüber das Ganze zu holen. Das heißt, das wäre für mich dann eben auch so die aus der Geschäftsperspektive. Aber bei Windows frage ich mich, wo ich Microsoft da Geld gebe. Also ich habe halt, als ich den PC geholt habe letztes Jahr, habe ich mir noch mal neu Windows einen Key geholt, irgendwo günstig. Und das war's. Dann seitdem habe ich da, also ich wüsste nicht, wo ich irgendwie Geld reingebe, weil ich habe kein Office, ich habe kein gar nichts. Ich habe den PC einfach nur, um damit zu streamen, um die ganzen Videos aufzunehmen, um eben auch die ganzen Titel zu spielen. Und deswegen, ich verstehe jetzt nicht, was alleine, wenn ich jetzt sage, okay, ich will zu 100% den Boykott durchziehen, wo ich persönlich gar nicht mal so dabei bin, aber das liegt auch eher, das wäre jetzt ein anderes Thema, so ich unterstütze das von der Seite, ich werde mich niemals in den Weg stellen, ne, und ich weise auch immer gerne wieder auf BDS hin und habe da auch kein Problem mit, das als Bewegung oder als Organisation zu verteidigen, wenn da Leute wieder mit irgendwelchen Antisemitismus-Vorwürfen ohne Beweise oder so ankommen. Aber ich selber weiß nicht, ob das tatsächlich, wenn ich jetzt von dem Effekt heraus rede, den das dann hat, bei so einer gigantischen Firma. Wenn es jetzt ein kleinerer Konzern wäre, wo ich sagen kann, oh ja, da kannst du Konsumentendruck sehr stark ausüben, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber bei Microsoft, bei so einem also wirklich Billionenkonzern, ich weiß, dass man dann sagen kann, oh ja, ein paar der Rückschritte, die waren basierend darauf. Aber ich glaube, das war ehrlich gesagt hauptsächlich das ganze Reporting. Das war der interne Druck, den man da gegeben hat. Das war das Reporting eben von The Guardian. Und jetzt glaube ich nicht die paar weniger Verkäufe von einer eh schon sehr schwachen Marke und zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Leute Game Pass gekündigt haben, weil es ihnen zu teuer wurde. Also da weiß ich nicht, inwiefern das dann wirklich einen Effekt hat, weil es wahrscheinlich dann nur da reingelesen wird, oh ja, da gehören ja auch die Leute, denen das eben zu teuer war. So, und das ist ein wesentlich größerer Bestandteil der Leute und das ist dann eben auch aktuell für die ein wesentlich größerer Bestandteil. Das gleiche, da habe ich auch letztens im Stream schon mal drüber gesprochen. Ich bin da auch gerne bereit, drüber zu reden und mich Argumenten dann hinzugeben. Aber auch wenn ich darüber höre, so, oh, du darfst in gar keiner Form mehr über Microsoft reden, über Xbox, selbst wenn du dann irgendwie noch auf die Unterstützung von der IDF und sowas alles drauf hinweist, weil das Beste, was wir machen können, ist, die einfach zu 100% ignorieren. Und also wenn ich dann gerade sehe, dass dann eben so vor allem so das Reporting von Sachen wie The Guardian dann eben da auch super wichtig waren und du halt, also in den USA sieht es vielleicht nochmal vielleicht ein bisschen was anders aus, weil die Leute da sowieso sehr anti-Israel mittlerweile eingestellt sind, aber zum Beispiel bei uns in Deutschland, Alter, das ist immer noch fucking Staatsräson. So, das, da habe ich dann lieber zwischendurch nochmal die Videos, wo ich Leute hier und da nochmal drauf hinweisen kann, um zumindest vielleicht ein paar Leute mehr dazu zu bewegen. Das ist dann aber erneut, das ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe und das ist eine Sache, der sich auch im Wandel befindet und wie ich das dann eben mache. Und wenn ich dann gerade, so ich weiß, dass es auch da die Sachen gibt, oh, dann ist, auch wenn du negativ über die Sachen redest, ist es irgendwie trotzdem Werbung die ganze Zeit und ich bin da, also ich bin eh schon kein Freund von auch negative Presse ist gute Presse, weil das halt komplett auf den Kontext ankommt. Und wenn gerade die Scheiße am Dampfen ist und alle Leute nur darüber reden, wie scheiße Microsoft und wie scheiße Xbox ist für das, was sie gerade abziehen, sehe ich nicht, wie das irgendeine positive Wirkung ist. Ne? Natürlich sollte man die Situation immer noch erwähnen und auch immer wieder so in den Vordergrund der Leute reinbringen. Aber ich glaube, für mich ist eher so diese Awareness und dieser, zum Beispiel, ich fände es, glaube ich, wesentlich effektiver, dass anstatt komplett über Xbox zu schweigen, ein eher koordinierter Angriff versucht wird durch die Berichterstattung. Weißt du, dass man vielleicht gucken könnte, sich innerhalb der Redaktion zusammenzusetzen und auch so Freelancer-mäßig und dann sich gewisse Zeitpunkte aussucht, wo man dann, ne, die Leute auch die Informationen durchgeben und das sind gute Argumente, die du benutzen kannst und das sind eben auch Beispiele und Bilder und sonst was alles, die du verwenden kannst und dass man dann mit wirklich so einem koordinierten Angriff dagegen vorgeht. Also das, was die fucking Presse oder beziehungsweise da auch in der Öffentlichkeit gemacht wird, um ihre Themen weiter durchzudrücken. So, und dagegen Leute irgendwie aufzustacheln und aufzuhetzen. Und da weiß ich eben nicht, so in gerade in einer Bubble, wo du genügend Enthusiasten hast, die ganze Zeit über Xbox reden und denen das ja sogar egal ist, ne, die ja auch komplett unpolitisch sein wollen, die du niemals davon überzeugen wirst, sich in irgendeiner Form darüber, egal wie, zu äußern. Da weiß ich nicht, ob es dann bringt, wenn irgendwie ein paar Magazine nicht mehr darüber schreiben. So, wenn wir jetzt davon, was war das jetzt heute erst? Wer war das? Sega war es, glaube ich. Genau, die meinten, sie wollten dann eben auch mehr auf Influencer gehen und weniger auf die allgemeine Presse, weil sie gesehen haben, oh, Spiele, die wie Shinobi gut bewertet wurden, haben sich nicht gut verkauft. So, die haben doch gute Bewertungen gekriegt. Da müssen wir mehr auf die Influencer draufgehen. So, okay, ne, wenn da dann mehr Abstand oder eine weniger große Abhängigkeit von der klassischen Presse, was auch, glaube ich, also wenn du auf reine Maximierung Business gehen willst, dann haben sie da auch ehrlich, dann wundert es mich, es wundert mich da generell, wie noch so eine Hoheit die Presse hat gegenüber Content-Creatern, auch was so die Berichterstattung betrifft, was eben auch so die Verfügbarkeit von Keys und sonstigen Sachen betrifft. Das wundert mich sowieso, weil die Metriken nicht gut sind, schon seit über einem Jahrzehnt. Und ich glaube, sowas würde ich persönlich dann eben als taktisch besser. Aber ich bin auch nicht zu 100% sicher. Ne? Erneut, so, ich lasse mich da gerne, ich gehe da auch gerne in die Diskussion rein. habe ich gar kein Problem. Ich habe auch gar kein Problem, mich irgendwie anschreien zu lassen oder dass Leute mich dann deswegen scheiße finden. Das habe ich auch im Vorfeld gesagt, wenn du mich vor allem von weiter links oder so aus kritisierst, da werde ich niemals irgendwie dann so, oh, das ist, ne, weil ich könnte jetzt sehr einfach dann sagen, ja, seht ihr, da jetzt geht ihr jetzt wieder zu weit und dann vergraut ihr die ganzen Leute und selbst wie ich, die doch eigentlich auf eurer Seite sind und jetzt fangt ihr irgendwie, also das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn und da will ich dann auch das heißt nicht, dass du dann automatisch allen Sachen zustimmen musst, aber dann muss man sich halt die Kritik gefallen lassen, wenn einen Leute dann deswegen scheiße finden, dann muss man sich das eben gefallen lassen und dann eben schauen, okay, wie sieht's denn aus? Aber ja, ich verstehe nur nicht den Fall mit dem Geldbetrag bei Windows. Das checke ich halt nicht so richtig, weil ich gebe da kein weiteres Geld aus, weiß ich nicht. Und das andere ist, ich weiß jetzt nicht, ob es hier bei der Person um eine Linux-Person handelt. Sorry, aber es ist einfach sehr frustrierend, dass Leute immer noch meinen, es wäre einfach so ein problemloses Ding, ohne die Workflows aller Leute zu kennen. Weil, und das kriege ich von jeder Person, mit der auch gerade so in meinem Feld arbeitet, du triffst auf irgendwelche fucking Roadblocks. Vor allem, wenn du kein Programmierer bist, der sich dann tiefer damit auseinandersetzen kann oder halt so ein Grundverständnis eher von Dingen dann hat. Und meine Pipeline ist so aufgebaut und der Zeitstress, den ich habe, ich versuche seit über 2 Jahren von Adobe Premiere zu Final Cut zu wechseln. Was ich habe, das ist installiert. Final Cut Pro, ich habe das gekauft vor 3 Jahren und es ist installiert. Genau wie ProLogic. Das ist beides besitze ich und beides ist installiert. Aber ich finde die fucking Zeit nicht, das von Grund auf jetzt zu lernen und neue Projekte damit zu machen, weil ich einfach permanent, okay, das. Und jetzt versuchen neben Windows Linux darüber komplett aufzusetzen und dann zu gucken, okay, wie funktioniert das? Und dann kommt's vielleicht zu irgendwelchen Spielen, die dann nicht unter Linux laufen, weil sie irgend so diese DRM-Scheiße oder so irgendwas benutzen. Und dann muss ich wieder darin rüber wechseln. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie das dann mit anderer Software ist. So, wer von welcher Linux-User benutzt 3DS-Capture-Software? Wahrscheinlich keine einzige Sau. So, das was ich da einfach so, keine Ahnung, was ich so mega frustrierend finde, ist, wie dann so getan wird, als ob das es gibt keinen Grund mehr dafür und bla 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 und das ist eigentlich voll einfach oder sonst was und dann findest du für die ganzen Sachen die Lösungen und das ist nicht die Realität. Das war noch nie die Realität und das wird auch wahrscheinlich nie die Realität sein, weil die Leute, die am meisten eigentlich an dieser ganzen OS interessiert sind und an diesen Open Software Sachen, das sind dann Leute, denen es egal ist, die Features einzubauen, die Normies dann eben haben wollen. So, das ist, glaube ich, so das größte Problem, was einen zurückhält, ist dann diese Attitüde von so schwer ist das gar nicht und oh, du musst einfach nur machen und bla bla bla. Und warum sollte man das haben? Und dann musst du dir einfach nur hier von den paar zig Dingern ausprobieren und die Wache. Nein! Nein! So, ich hasse Windows. Deswegen bin ich Mac-User. Und der einzige Grund, warum ich einen fucking PC habe, ist für die Arbeit. Ist, weil ich darauf dann alles spielen und leicht die Sachen aufnehmen und streamen und sonst was alles kann und auch ein paar nischige Software dann nur dafür raus. Es gibt auch Software, die ich nur auf Mac gut nutzen kann, wo ich auch froh bin, dass ich das habe. Und das ist, ich verbringe meine Arbeit außerhalb von PC-Sachen spielen 100% an Mac-Software, weil ich das lieber mag. So, da muss ich nämlich nicht mal von, ich habe mich von Windows von Anfang an getrennt, weil ich das scheiße finde, weil ich das absolut ass finde, schon immer. So, da muss man mich in dem Fall gar nicht überzeugen, aber ich werde jetzt hier auch nicht so tun und dann sagen, als ob das so komplett problemfrei irgendwie gewechselt werden kann, vor allem wenn man nicht das Wissen hat oder nicht die Zeit hat und dann, wie gesagt, in irgendwelche so Use Cases kommt, wo, oh ja, hier ist ein Programm, das selbst unter Windows nicht richtig funktioniert, weil die Software mittlerweile 10 Jahre alt ist und seit 8 nicht mehr unterstützt wird. Und ich froh bin, dass es überhaupt noch in irgendeiner Form unter 11 eben läuft. Und es gibt vielleicht außer mir aktiv, keine Ahnung, unter 100 Leute, die das nutzen weltweit noch. Und dann soll ich gucken, dass unter Linux irgendwie laufen? Also nee, sorry. Also das ist da bin ich auch ehrlich gesagt nicht bereit zu. Und ich finde das auch ehrlich gesagt immer extrem frustrierend, wenn Leute halt, wie gesagt, so tun, als ob das irgendwie kein Problem wäre. Aber wenn es darum geht, dass ich da für die Windows-Nutzung Microsoft weiter Geld gebe, tue ich nicht. So, ich zahle dafür keinen fucking Cent für irgendwas davon. Ich benutze ja auch keine ihrer Service-Software, weil ich das alles am Mac mache. So, ich gebe Adobe Geld, was ich gerne nicht machen würde. aber da bin ich halt auch scheiße dran gebunden. So, selbst wenn ich Premiere und Audition abgeben kann gegen Final Cut und dann ProLogic, dann bleibt immer noch Photoshop. Und auch da sind dann immer Leute mit, oh, benutze einfach GIMP, benutze einfach. Und das ist so, also wenn man so ankommt, ohne die tatsächliche Realität zu, so dann weiß ich sowieso schon, es bringt nichts, darüber zu reden. Weil ich dann genau weiß, gewisse Sachen, die du machen willst oder gewisse Workflows, die man hat, die sind dann da nie untergekommen. Und das ist dann, ich will da gar nicht so ein großes Adobe-Fass irgendwie aufmachen. So, Adobe ist scheiße und alle Leute, die Adobe nutzen, wünschten, sie hätten einen Ersatz dafür. Aber das, was man braucht, ist etwas auf dem fucking Level wie Adobe, nur ohne die ganze Scheiße. Das ist das Problem und auch etwas, was in dieser Pipeline miteinander funktioniert. Ich glaube, auch da wissen Leute teilweise nicht, wie wichtig es für den Workflow ist, dass die Programme so ineinander greifen. Dass die, und bei aller Scheiße, die Adobe macht, ist das wirklich eine Sache, die ich da in den Workflows echt nur schwer missen will. So, und erneut, so, ich bin bereit, da Sachen wie ProLogic oder Logic Pro, ich weiß es gar nicht mehr, eins von beiden, und Final Cut Pro zu übernehmen und zu lernen, aber es ist eben eine Lernhürde und ich finde einfach die ganze, also gib mir gerne die Möglichkeit, da die Zeit zu nehmen und dann mache ich das, aber ja, und dann komplett das Betriebssystem da irgendwie wechseln, um mich da einzuarbeiten und dann jede kleine, also wenn ich das schon lese, was, du hast dann teilweise das falsche Audio-Interface und dann bist du einfach manchmal gebumst. Und dann musst du 2-3 Arbeitstage da irgendwie aufopfern, um das Problem dann zu lösen. Also da habe ich schon genügend fucking Horror-Stories auch von Leuten aus meinem Umfeld gehört, wo es dann gesagt haben, ja, ich probier's dann mal aus. Und dann so 2 Wochen später, okay, fick alles, ich habe keine, geht einfach nicht mehr. Das einfach nur an der Stelle. Wie gesagt, bei dem Rest finde ich einen fairen Kritikpunkt. Ich habe zumindest jetzt meine Ansicht der Dinge dahingestellt, aber wenn man mich deswegen, wenn man sagt, okay, das geht trotzdem nicht weit genug oder da erwarte ich dann eben auch einen persönlichen harten Stance, dann kann ich da auch nichts gegen sagen. So, dann habe ich dargelegt, warum ich das für mich persönlich anders handhabe, aber ich kann es nicht entkräften, warum das jetzt nicht doch irgendwie also, ne, gerade so finanzielle Unterstützung oder so, da kann ich es dann in der Art und Weise, wie man drüber redet, ne, und der, sagen wir mal, die Agitation dagegen, da bleibe ich erst, also da müsste ich andere Argumente dafür hören, sonst bleibe ich bei dem, was ich gerade eben gesagt habe. Aber bei dem Finanziellen ist es halt auch mehr dieses so, bei so einer Firma sehe ich da ehrlich nicht, wie du mit einem Consumer-Boykott weit kommst, weil das dann sowieso auf andere Sachen geschoben wird und viele Sachen dann eben auch in die Arbeit integriert sind. Wenn ich das Geld hätte, dann könnte ich dann sowieso sagen, ja, scheiß drauf. So, ich hole mir alles. Das wäre mir eh lieber. Ich wünschte, ich wäre gar nicht mehr auf irgendwie Presse oder so angewiesen, auf PR angewiesen, in irgendeiner Form. Aber dafür bräuchte ich halt eben das Geld, um dann komplett unabhängig zu sein. Und dann könnte ich dann auch bei den Sachen sagen, okay, scheiß drauf. Aber was Berichterstattung betrifft, das ist, glaube ich, dann immer noch eine andere Sache. Nochmal ein separates Ding. Aber ja, kann man mit mir auch immer gerne drüber reden, habe ich kein Problem mit. An der Stelle kann man mich auch anschreien, kann man mich auch scheiße finden. Da werde ich generell nie was gegen sagen. Und dann wäre das, glaube ich, so meine abschließenden Worte jetzt dazu. Ich hoffe zumindest, die einzelnen Punkte sind ganz gut klar geworden. Und abschließend möchte ich natürlich auch allen Leuten danken, die mich so großzügig hier unterstützen. Generell auch allen Leuten, die bereits auf den Patreon und auf den Steady neu hinzugekommen sind, seitdem ich davon berichtet habe, in was für einer scheiß Situation ich mich da momentan finanziell befinde. Vielen, vielen Dank dafür. Auch schon Leute, die auch angekündigt haben, hey, ich schaue, dass ich noch irgendeine Ko-fi-Commission oder so dann reinhole oder wenn dann der Soft-Relaunch dann kommt, dass ich da mir eben ein Abo hole. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wirklich, also das ist echt insane zu sehen, dass wenn man sich da so in der Scheiße befindet, dass es da tatsächlich genügend Leute gibt, die, keine Ahnung, die eigene Arbeit so wertschätzen, dass man dann sagt, ja, natürlich. Finde ich echt crazy, finde ich auch nicht selbstverständlich. Also echt da mega vielen Dank. Und ich würde da mal sagen, das könnte das letzte Mal sein dann jetzt, dass ich die Namen vorlese und hier nur Patreon-Leute drin sein werden, denn sobald alles klappt, dann wird es eben auch das Tier hier bei, genauso wie das noch was da drüber sein wird, wird es dann nicht nur bei Patreon geben, sondern auch von Steady. Und dann werde ich mir, das ist dann ein bisschen mehr Arbeit, weil hier bei Patreon kann ich halt selber in dem Backend das Ganze sortieren und dann auch nach den Namen alphabetisch filtern. So, jetzt muss ich den ganzen, also muss ich mir zwei CSV-Dateien holen und die zusammenlegen und dann wieder. Das ist 5 Minuten jede Woche, Leute, was ich da für euch mache. Nur damit ihr dann auf beiden Plattformen eine größere Parität habt, ja. Also das könnte jetzt das letzte Mal sein, dass ich dann die Leute nur hier aus dem Patreon-Tier vorlese. Und vielleicht würde es dann nächste Woche ein paar neue Namen geben. Würde mich auf jeden Fall freuen, auch wenn es nur für diese eine Woche der Fall ist, weil man dann sagt, hey, okay, dann gehe ich jetzt mal für den einen Monat, gehe ich mal kurz auf das 10 oder 15 Euro Tier dann, damit du gerade schnell die Unterstützung bekommst und danach gehe ich wieder weg oder runter. Ne, also vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für jede Unterstützung, aber dann lese ich nochmal die Namen dieser wunderbaren Leute vor. Pi, Abra Kadabra, Ant Vaka, Ara Korvex, Bildschirmzeit, Boris Bückling, Christian Collessi, Crossi, damit bin ich komplett fein mit, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, der Pfiffige, Donovan Styles aka Don Stylo, Etrigan, Farbenzwerg, Feliboy, Femto, Florian, Gustian, Jan Steiger, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Kavuras, Kernspaltkartoffel, Lenny, Liar and Sinner, Lord Zwiebel, Lotta Morningstar, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Navota, Niklas de Lagu, Nico Nicole, Okarun, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Rocco Extreme, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Sealand Outsider, Sins, Soulspeed 68, Storm, Silvertas, The Boiling Fowl, The Caprius, Time Bomb Man, Vatania, Wilko, Yilmaz Dersim und Zekyu. Vielen, vielen Dank, Leute. Und ich hoffe, die Temperaturen können irgendwie erträglich gemacht werden. Also außer ihr wohnt im Ausland irgendwo. Ich meine, hey, wenn ihr in Frankreich gerade wohnt, dann werdet ihr sowieso vom Erdboden gerade wegradiert. Aber keine Ahnung, ne? Leute, die im hohen Norden wohnen oder vielleicht auf der Südhalbkugel und gerade so, Alter, ich weiß nicht, wovon du redest, wir haben hier Winter. Ich hoffe, dass der Rest irgendwie noch durchkommt. Ne, vielleicht durftet ihr tatsächlich, ich meine, entweder habt ihr einfach ein eigenes Haus und konntet da die Klimaanlage einbauen oder es wurde euch genehmigt oder habt ein Klimagerät oder zumindest ist die Wohnung gut gebaut, ne, keine Ahnung, ihr wohnt im Keller oder zumindest im Erdgeschoss und kriegt nicht sofort die Sonneneinstrahlung. Und an alle anderen, ich hoffe, ihr übersteht die kommenden Tage noch und wir halten dann es durch, bis es hoffentlich wieder kühler wird und dann auch hoffentlich erstmal ein bisschen kühler bleibt und nicht wieder für so eine komplette Woche oder zwei komplett ausrastet. Aber das werden wir sehen und zumindest werdet ihr von mir dann auch weiterhin Podcast-Inhalte bekommen. Erneut, da wird jetzt gerade für den Supporter-Bereich die nächste Woche noch einiges erscheinen. Es wird auch noch ein paar neue Videosachen geben, da bin ich jetzt bis Ende Juni ist das mein Hauptfokus und danach werden wir dann rüber wechseln auf die ganzen Livestreams. Da habe ich dann auch schon Bock drauf. Und ich habe immer noch ein bisschen Sorge, definitiv einfach, weil ich auch noch nicht zu 100% weiß, was die Summe sein wird. Und es ist auch so auf jeden Fall, alleine einen vierstelligen Betrag dann noch irgendwie zu organisieren, ist immer eine Aufgabe. Aber ich bin mittlerweile ganz zuversichtlich und ich hoffe dann, dass ich zumindest coole Inhalte während der Zeit liefern kann. Ich will nicht einfach nur die Zeit absitzen und auf die Donations warten, sondern dann will ich auch zumindest die Zeit dann nutzen und dann sagen, okay, wenn ich jetzt eh schon in Streams hier sitze, dann können wir doch auch mal schauen, was wir dann an der Stelle machen. Deswegen das dann im Juli. Ich hoffe allein deswegen, dass es die ersten 2 Wochen nicht so heiß wird. Aber sehen wir dann. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und bis dann. Macht's gut.